Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
Wir melden uns mit einer Zuhörerfolge zurück, weil ich glaube, hatten wir dieses Jahr schon eine Zuhörerfolge?
Nein. Ich glaube nicht, wir hatten die Creep Me Out und dann hatten wir ganz viel Titanic und Epstein und alles, was eben wichtig war. Und ich glaube, es ist schon echt lange her.
Ja, das hat sich auch in unserem Postfach wieder gespiegelt, will ich sagen, weil ich super viele Nachrichten gekriegt habe. Wann kommt denn mal wieder eine Zuhörerfolge?
Ach, ehrlich? Ich habe gerade gedacht, weil das Postfach einfach platzt mit Geschichten.
Ach so, ja, das E-Mail-Postfach, das ist sowieso immer gut Futter. Aber ich habe wirklich auch viele Nachfragen gekriegt, wann es mal wieder eine Zuhörerfolge geben wird. Und die Epstein-Reihe ist natürlich auch noch nicht abgeschlossen. Wir sind noch dabei, aber es ist halt gerade so, dass, also zwei Folgen sind noch geplant. In der nächsten möchte ich die Perspektive der Überlebenden in den Fokus stellen. Und da ist die Recherche einfach sehr umfangreich. Und ich möchte Menschen, die das Martyrium Epstein überlebt haben und irgendwie ein Buch darüber geschrieben haben oder so, ich möchte denen gerne zuhören. Ich möchte das alles konsumieren, was ich da kriegen kann, damit ich die Geschichten dieser Menschen wirklich, ja, würdig wiedergeben kann, eigentlich irgendwie. Und deswegen dachte ich, machen wir kurz diesen kleinen Zuhörerfolgen-Break und dann geht's danach ganz regulär weiter mit dem nächsten Epstein-Part. Stört es meinen inneren Monk, dass es dann im Folgenkatalog nicht alles hintereinander ist? Ja,
ja.
Aber so ist es nun. Kann man nichts machen.
Ja.
So, ich werde einfach, glaube ich, nie die Person sein, die einen Shortcut wählt oder irgendwie Abstriche an irgendeinem Inhalt macht, nur damit er schneller veröffentlicht werden kann. Das schaffe ich einfach nicht. Das würde meinen Monk noch viel, viel mehr stören. Deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden. So.
Ja, ja, ja.
Und bevor wir in die Geschichten einsteigen, möchten wir noch kurz hausmeistern.
Unbedingt, also ich, ne?
Ich möchte hausmeistern.
Leute, wir gehen auf Tour und ihr könnt euch Tickets dafür sichern. Ich glaube, wir sind jetzt bei einer ungefähren Auslastung von 40%. Das heißt, es ist noch Platz. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr zahlreich erscheint zu unseren tollen Tourterminen. Wir sind ganz viel unterwegs. Wir sind unter anderem in Leipzig, in Köln, in München, in Stuttgart. In Hamburg? Habe ich Hamburg gesagt?
Ich glaube nicht.
Jedenfalls 7 Städte und vor allem wirklich auch so gewählt, dass wir hoffen, für euch alle irgendwie erreichbar zu sein.
Genau.
Kommt vorbei, wir starten Ende Oktober, die Tour geht bis Anfang Dezember. Vielleicht ist in eurer Nähe ein Terminchen für euch passend dabei. Ich glaube, jetzt so langsam geht es auch auf die Zeit zu, wo man so ein bisschen absehen kann, was man im Herbst vorhat. Das ist ja immer so ein Jahr vorher, wenn so Tickets released werden, ein bisschen schwierig.
Ja.
Wir freuen uns sehr, euch da zahlreich begrüßen zu dürfen. Wir haben einen Megafall im Gepäck und das wird auf jeden Fall ein spannender, spekulativer, witziger Abend, so wie ihr es auch von der letzten Tour hoffentlich noch kennt. Genau.
So ist es. Und wenn euch diese Informationen bezüglich der Städte und der Daten jetzt zu diffus war, guckt mal in die Folgenbeschreibung und in unsere Linktree. Da haben wir nämlich zum einen den Ticketverkauf verlinkt und da seht ihr dann auch natürlich genau, wann wir wo anzutreffen sind.
Genau.
So ist es.
Das war's erstmal.
Das war's, genau. Ich sage, heute ist der Tag der fortlaufenden Zuhörereinsendungen, weil wir heute viele Leute dabei haben, die uns nicht nur einmal, sondern dann viel später noch ein zweites Mal geschrieben haben. Und ich dachte, die packe ich dann immer zusammen. Also die alte Mail und dann direkt in Folge die Mail, die uns dann Jahre später teilweise noch erreicht hat.
Wow.
Genau, deswegen springen wir heute in der Zeitachse so ein bisschen umher.
Und wir haben lange Geschichten.
Genau, und deswegen
lange, lange Geschichten.
Lange, lange Geschichten, die aber auch wirklich, wirklich teilweise sehr, sehr schön, aber auch sehr scary sind.
Geil.
Und ich finde es gerade richtig cozy. Also wir hatten ja eigentlich so ein bisschen Frühlingsanfang, aber gerade regnet es draußen in Strömen, es ist richtig, richtig grau draußen.
Ja, endlich mal.
Ja, es ist, und heute dachte ich, heute habe ich richtig Bock, einfach drinnen zu bleiben. Richtig gemütlich. Gut, let's fetz.
Unsere erste Hörerherzengeschichte kommt von Anna und Anna schreibt Folgendes. Hallo liebe Denise und Pia, anbei schicke ich euch meine bisherigen Erfahrungen mit der anderen Seite. Es ist nicht eine große Geschichte, sondern mehrere kleine Erfahrungen, die sich aber zu einem großen Gesamten zusammenfügen. Hoffentlich ist alles verständlich und nicht zu lange. Ich danke euch für die Zeit, die ihr in diesen Podcast steckt. Sie zahlt sich echt aus, da ich gefühlt jede Folge schon mehrmals durchgehört habe und immer noch komplett hooked bin. Macht bitte für immer weiter so. Vielen lieben Dank. Liebe Grüße aus Ösiland. Damit ist wohl Österreich gemeint, I guess.
Ja.
Vielen Dank, Anna. Ein Ultra, das liebe ich.
Ein Ultra.
Ein Ultra.
Ich glaube, dass die Leute, die uns zum ersten Mal irgendwie 2022 geschrieben haben und dann nochmal 2026 oder 2025, das müssen Ultras sein.
Ja, das müssen Ultras sein. Das ist wirklich so. Genau. Und weiter geht's wie folgt. Ich habe lange Zeit damit gerungen, euch zu schreiben. Keine Ahnung warum. Ehrlich gesagt habe ich die bisherigen Zuhörerfolgen verschlungen. Aber mir kam es so vor, als hätte jeder die eine große Geschichte oder ein gruseliges Erlebnis. Bei mir ist das aber anders. Da sich in letzter Zeit einiges zusammengetragen hat, habe ich endlich den Mut gefasst, mich bei euch zu melden. Vielleicht sind meine mehreren kleinen Stories ja was für den Podcast. Dann fange ich mal ganz grundlegend an. Meine Familie väterlicherseits ist überwiegend christlich geprägt, womit ich manchmal meine Probleme hatte. Das ganze Christentum ist nicht so mein Ding mit Beten und Co. Ich empfinde es als veraltet und zu stark durch Männer geprägt. Das gefällt mir nicht. Praying to the choir, Sister. Durch meine Oma aber werden alte Traditionen noch am Leben gehalten, da sie eine alte Bäuerin ist, genauso wie mein Opa und das gesamte Dorf, in dem sie leben. Meine Familie mütterlicherseits ist eher voller Freigeister und im Einklang mit der Natur. Zumindest in dem Maße, wie man das heutzutage noch sein kann. Das bedeutet für mich als Ergebnis dieser beiden Seiten, dass ich für alles Übernatürliche offen bin. Die erste Geschichte, an die ich mich erinnern kann, ist eine, die mir meine Mutter erzählt hat. Damals waren meine Eltern noch zusammen, da war ich 3 Jahre alt oder so, als erkannt wurde, dass meine Tante väterlicherseits sterbenskrank war. Man schätzte, sie habe nur noch wenige Wochen oder Monate zu leben und die ganze Familie rückte näher zusammen, damit sie noch eine schöne Zeit hatte. Es wurde beschlossen, dass sie im Haus meiner Großeltern gehen würde, nicht im Krankenhaus. Meine Oma bestand darauf. Ich traue mich nicht, sie zu fragen, wie sie zu dem Entschluss kam. Jedenfalls bewundere ich ihre Stärke bis heute. Jedenfalls erzählte mir meine Mutter, dass sie eines Tages träumte, dass meine Tante gestorben war, viel früher als erwartet. Sie meinte, meine Tante kam in ihrem Traum zu ihr ins Schlafzimmer, um sich bei ihr zu verabschieden, und es sei ein bittersüßes Gefühl gewesen. Einerseits hatte sie Gewissheit, dass sie nicht mehr leiden musste, aber andererseits das nur menschliche Gefühl der Trauer und des Verlustes. Sie erzählte von einem Lufthauch, der sie aufwachen ließ, und von einem warmen, goldenen Licht, das meine Tante umhüllte. Erst Stunden nach dem Aufwachen erhielt sie die offizielle Nachricht, dass meine Tante wirklich zu dem Zeitpunkt gestorben war. Wie abgesprochen verstarb sie im Haus meiner Großeltern, in ihrem eigenen Kinderzimmer. Meine Oma bestand darauf, die Totenwache zu übernehmen und den Körper selbst zu waschen. Das sei eine alte Tradition, erklärte mir mal jemand. Gleich wie das Öffnen aller Fenster, damit die Seele des Verstorbenen entweichen kann. Als ich älter wurde, übernachtete ich am Wochenende oft bei meiner Oma, gemeinsam mit meiner Cousine. Wir schliefen immer im Nebenzimmer von dem Zimmer, in dem meine Tante starb. Der Raum hat mich immer aus meiner Hose gecreept. Dort drin bekam ich immer ein beklemmendes Gefühl. Es stand noch die gleiche Einrichtung darin, inklusive ihrem Bett. Und als i-Tüpfelchen ihre alte Sammlung von Porzellanpuppen. Keine Ahnung warum, aber ich empfinde dieses Erlebnis als Grundstein dessen, was ich heute teilweise sehe oder träume. Also weiter in der Geschichte. Vor 3 Jahren habe ich meinen Freund kennengelernt. Er erzählte mir, dass er als Kind oft umgezogen ist und daher heute noch oft nachts aufwacht und desorientiert ist. Früher sei er sogar schlafgewandelt und habe im Schlaf geschrien. Vielleicht Pavo Nocturnus? Das habe ich relativ schnell am eigenen Leib erfahren. Oft ist er aufgeschreckt, hat sich kerzengerade aufgesetzt und hyperventiliert. In diesem Zustand hat er mich auch nicht erkannt, was es unmöglich machte, ihn zu beruhigen. Diese Anfälle dauerten aber maximal 1 Minute. Dann kam er wieder zu sich, legte sich hin und schlief seelenruhig weiter, ganz im Gegensatz zu mir. Zu dieser Zeit habe ich angefangen, mit Nachtlicht zu schlafen. Einerseits, damit er mich besser erkennen konnte, wenn er aufwachte. Andererseits, weil er mir einen solchen Schrecken einjagte, dass ich jedes Mal fast einen Herzinfarkt bekam. Mit der Zeit bekam ich aber das Gefühl, dass seine immer öfter werdenden nächtlichen Schrecken mit der Wohnung zu tun hatten. Es gab mehrere Zeichen, die mich zu dieser Überzeugung brachten. Da waren zuallererst meine 3 Katzen, die sich oft abends sehr seltsam verhielten. Manchmal begannen sie in einer der Ecken an die Decke zu starren. Nicht eine Katze, sondern alle drei gleichzeitig. Oft starrten sie auch in den Gang, der von der Haustür geradewegs ins Wohnzimmer führte. Das war auch besonders creepy. Grundsätzlich hatte ich immer Angst vor der Dunkelheit, da ich immer das Gefühl habe, dass sich etwas in ihr verstecken könnte. In dieser Wohnung aber konnte ich sehen, wie sich die Dunkelheit in sich bewegte, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich konnte keine Wesen oder Dinge per se ausmachen, trotzdem vernahm ich wabernde Bewegungen, wenn ich in den dunklen Gang starrte. In derselben Wohnung hatte ich auch sehr viele böse Albträume, unter anderem meine erste Schlafparalyse, in der ich mich nicht bewegen konnte. Nicht mal meine Augen konnte ich öffnen, aber ich hörte, wie ein Mann direkt neben meinem Ohr schwer atmete. Oft hatte ich Träume, in denen ich meine Zähne verlor, beziehungsweise wie diese mir regelrecht im Mund zerbröselten. Ich bin echt froh, dass wir von dort weggezogen sind. Eine weitere Geschichte zum Thema Schlaf habe ich aber noch in petto. Bis jetzt hatte ich erst einmal das Vergnügen, die Oma meines Freundes zu treffen. Sie wohnt in einem typischen Oma-Haus. Teppich und Linoleumböden, Balkandecken, weiß gehäkelte Vorhänge und Oma-Geruch in der Luft. Wir fühlten uns sehr wohl und mein Freund war froh, sie und die erweiterte Familie endlich wiederzusehen. In der zweiten Nacht, die wir dort übernachteten, wachte er um circa 3 Uhr morgens mit einem erstickenden Geräusch auf und saß innerhalb einer Millisekunde gerade im Bett. Er zeigte in eine Raumecke, die dunkel war, und sagte: "Wer ist das?" oder "Was ist das?" Genau kann ich mich leider nicht mehr erinnern, da ich selber noch im Halbschlaf war. Ich sah genau in die Ecke, konnte aber nichts erkennen. Da ist nix", sagte ich unsicher, woraufhin er ein "Hm" von sich gab, sich wieder hinlegte und weiter schlief. Noch nie in meinem Leben hatte ich solche Angst. Während meine bessere Hälfte seelenruhig neben mir weiter schnarchte, war ich der Überzeugung, eine böse Präsenz zu spüren, die sich jeden Moment auf mich stürzen würde. Leute, ich schwör's euch, wenn ich meinen Mund aufgemacht hätte, wäre mein Herz rausgesprungen. Ich konnte an der im Mondlicht erleuchteten Bettdecke meinen Herzschlag sehen, so stark war dieser. Ich traute mich nicht zu atmen. Ich musste meinen Freund wachrütteln, damit er mich beruhigte, da ich sonst gefühlt gestorben wäre. Er war verwirrt und konnte sich nicht daran erinnern, aufgewacht zu sein. Heute muss ich noch oft an diese Nacht denken, in der Hoffnung, nie mehr diese Art und Intensität von Angst spüren zu müssen. Das Krasse daran war, dass ich am nächsten Tag seiner Familie davon erzählte und sie keineswegs geschockt war. "Ha, ja, das hat er schon früher gemacht." Seine Tante erzählte mir, dass er regelmäßig nachts so laut geschrien habe, dass sie das in ihrer Haushälfte gehört hatten. Sie wohnten gemeinsam in einem Doppelhaus, wobei eine Hälfte seiner Tante bewohnte. Das gab mir zu denken, dass dieses arme Kind so viele unruhige Nächte durchmachen musste. Im Zuge dieser "Wisst ihr noch, wie er XYZ gemacht hat" Gespräche fiel auch der Satz: "Stimmt, seine kleine Schwester hat auch immer mit Geistern gesprochen. Excuse me?" Offensichtlich hat sie als Kleinkind oft in leere Gänge und Räume gewunken und Selbstgespräche geführt, wobei es eher den Anschein machte, als ob sie mit jemandem reden würde, der nicht da ist. Fast forward zu heutigen Zeiten. Nach Empfehlung von Denise und der Folge 101 über das Hinsdale House habe ich mir das Buch Echoes of a Haunting geholt und sofort durchgelesen, und seitdem passieren seltsame Dinge. Bis jetzt sind schon 3-mal Gedanken gekommen, die sich kurz darauf bewahrheitet haben. Zum Beispiel habe ich auf dem Weg zur Arbeit daran gedacht, dass ich schon lange keine Rabenfeder mehr gefunden habe, die sich für meine Sammlung eignet. 2 Minuten später und einige Meter weiter liegt, ratet mal, eine wunderschöne Rabenfeder mittig am Gehsteig. Sie war noch sauber, trotz des Fakts, dass dieser Gehsteig speziell um diese Uhrzeit von vielen Leuten genutzt wird und ich einige Fußgänger direkt vor mir sah, diese aber anscheinend wie durch ein Wunder nicht auf diese Feder gestiegen sind. Des Weiteren ist einmal der FI-Schalter geflogen, ohne ersichtlichen Grund. Einmal hat sich der Fernseher von selbst eingeschaltet, doch statt dem Standardmenü, das man sonst sah, hatte ich direkt ein Standbild eines Horrorgames auf dem Bildschirm. Ich habe mir fast in die Hose geschissen. Die Krönung des Ganzen ist, dass ich täglich Schatten im Augenwinkel vorbeihuschen sehe. Das hatte ich auch oft in der alten creepy Wohnung, in der die Katzen immer in die Ecken starrten. Trotz all dieser gruseligen Vorkommnisse habe ich das Gefühl, dass ich einen Schutzengel an meiner Seite habe. Sein Name ist Kurt. Leider mussten wir vor 3 Monaten Abschied vom Hund meines Freundes nehmen und wir vermissen ihn sehr. Alleine, wenn ich seinen Namen schreibe, heule ich schon wieder wie ein Schlosshund. Egal. Jedes Mal, wenn etwas Gruseliges passiert, besucht mich Klein Kurti im Schlaf und schenkt mir einen schönen Traum, in dem er noch da ist. Abschließend möchte ich euch für den Podcast danken. Ihr schafft die perfekte Mischung aus True Crime und dem Übernatürlichen. Eure Diskussionen sind immer sehr interessant und total nachvollziehbar. Macht weiter so, ich bin ein riesiger Fan. Creepy Grüße aus Österreich, eure Anna. Das war es ja noch nicht gewesen.
Nee.
Wie viel Zeit liegt zwischen den Geschichten ungefähr? Kannst du es sagen?
Mindestens ein Jahr.
Okay, also Jahre ja, mehr, im Grunde, ja. Okay, das ist sehr spannend. Hatten wir auch noch nie so.
Mm-mm.
Okay, dann geht's weiter. Hallo liebe Denise, liebe Pia. Ich melde mich wieder, dieses Mal mit einem einschneidenden Erlebnis, welches wir dieses Jahr erlebt haben. Stichwort Schicksal. Ich hoffe, die Geschichte ist nicht zu lange. Ihr könnt bei Bedarf kürzen oder Passagen weglassen. Des Weiteren gebe ich euch eine Triggerwarnung, da es in dieser Geschichte um einen Todesfall geht. Also Leute, ihr habt es gehört. Triggerwarnung, Todesfall. Euch beiden möchte ich ein großes Danke aussprechen. Danke für eure wertvolle Zeit, die ihr in dieses Masterpiece von Podcast steckt. Oh, Anna, stoppt. Um unser Hörerherzchen immer wieder mit tollen Folgen zu beglücken. Ich hoffe, ihr macht ewig so weiter. Ganz liebe Grüße aus Österreich, eure Anna. Und die neue Geschichte trägt den Titel Die Wanderung. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wo ich bei dieser Geschichte beginnen soll. Alles, was ihr nachstehend lest, ist basierend auf Entscheidungen, die kurz- oder langfristig vorher entschieden wurden, um am Ende in dem Ereignis zu gipfeln, welches ich nun versuche, euch zu erzählen. Alles beginnt mit dem Fakt, dass ich meinem Freund zu seinem Geburtstag einen kleinen Wanderurlaub mit Übernachtung und Co. geschenkt habe. Das war nicht das erste Mal, dass wir unsere Geburtstage so verbrachten, da wir so schöne Erinnerungen und coole Fotos sammeln konnten anstelle von weiteren materiellen Dingen und wir generell mehr Freude am Reisen haben. Durch unser neu entdecktes Hobby Wandern hat sich dieser Kurzurlaub perfekt angeboten. Wir haben eine schöne Airbnb-Hütte rausgesucht in einer bergigen Gegend und uns einige Wanderrouten ausgesucht, die wir gemeinsam erklimmen wollten. Die Hütte war früher eine Holzknechthütte, das heißt eine Holzhütte, welche ganz simpel eingerichtet war, ohne fließendes Wasser und mit Holzofen, also super cozy und perfekt für das Hobbit-Feeling, welches wir erzielen wollten. Wir waren voller Vorfreude und Neugier über diese Hütte, als wir sie buchten. Die Hütte war allerdings den letzten Kilometer nur über eine Forststraße erreichbar, weshalb der Vermieter extra in seiner Beschreibung hinzufügte, dass man unbedingt Schneeketten dabei haben sollte oder ein Auto mit Allradantrieb. Wir überflogen die Beschreibung und ermahnten uns, diese ernst zu nehmen. Plot-Twist: Wir haben die Beschreibung nicht ernst genommen. Der Tag war gekommen, wir waren unterwegs zur Hütte und merkten, dass wir den letzten Kilometer auf der Forststraße nicht ohne weiteres bezwingen konnten. Der Weg war erst nur von Schnee bedeckt, doch der Weg führte durch einen Wald, sodass stellenweise die Straße durch ganze Eisplatten bedeckt war, die wir unmöglich passieren hätten können. So fuhren wir wieder ins Tal zum nächsten Autozubehörladen und hofften, dass wir dort Schneeketten kaufen könnten. Leider hatten wir kein Glück, genau für den Reifendurchmesser gab es nichts auf Lager. Nach kurzer Beratung und Telefonat mit dem super netten Airbnb-Vermieter wurde klar, dass es keinen Weg gab, dass wir zu dieser Hütte gelangen konnten. Kurzerhand fanden wir eine andere Unterkunft, welche eigentlich viel besser geeignet war als die Hobbit-Hütte, aber nur eine normale Ferienwohnung war, ohne besonderen Flair oder ähnliches. Dadurch ließen wir uns nicht beirren, buchten diese kurzerhand und konnten auch sofort die Zimmer beziehen. Die Vermieterin, eine sehr nette Dame, die selber gerne mit ihrem Mann wanderte, beriet uns zu alternativen Routen und erzählte uns alles Mögliche über die Gegend. Als wir ihr unsere Wanderroute für den morgigen Tag erklärten, war sie ganz verwundert und meinte, dass der Weg für diese Jahreszeit unüblich sei und dass es viel bessere Routen mit schöner Aussicht geben würde. Ich fand ihre Ansicht sehr interessant, wir blieben aber bei dieser Route und zogen uns zurück in die Ferienwohnung. Nach unserem Abendessen, Dosenravioli auf Wunsch meines lieben Freundes, legten wir uns einen Plan für den morgigen Wandertag zurecht, stellten den Wecker auf 5 Uhr, damit wir um spätestens 6 Uhr starten konnten und bereiteten alles vor. Der Wecker klingelte und wir haben natürlich verschlafen. An alle, die sich jetzt gedacht haben, was, freiwillig um 5 Uhr aufstehen für Wandern, ihr habt recht, wir waren einfach ein bisschen müde oder sehr übereifrig. Und sehr übereifrig. Wir haben um ziemlich genau eine Stunde verschlafen, weshalb wir erst kurz vor 7 Uhr morgens starteten. Es war trotzdem früh genug, da sich um diese Jahreszeit die ersten Sportbegeisterten erst später außer Haus trauten. Es war Februar und wir befanden uns in einem Skigebiet, daher war es eisig kalt, aber wunderschön. Unsere Wanderung begann damit, dass wir erst einen gefrorenen See überqueren mussten, um in den Wald zu gelangen, der uns dann entlang gefrorener Bäche und über schneebedeckte Wege führte. Der Schnee war frisch und knirschte unter unseren warm eingepackten Füßen und wir waren hin und weg von der Magie der Natur. Es war totenstill, niemand war unterwegs und die Luft war klar und eiskalt. Wir schossen unzählige Fotos entlang des Weges, blieben immer wieder stehen, tranken unsere mitgebrachten Getränke, aßen unseren Proviant und bestaunten die Natur. Unser Weg führte uns schnell bergauf, jedoch in einem Tal zwischen zwei hohen Bergen und hat gleich zwei Bergseen, die als Highlight der Tour galten. Da wir uns für diesen Tag nur diese Tour vorgenommen hatten, machten wir uns keinen Stress und gingen daher nicht im gewohnten Tempo, sondern etwas langsamer und machten des Öfteren Pausen für Fotos und so weiter. Nach anderthalb Stunden wurden wir am Wanderweg von einem Auto überholt, in dem zwei Leute saßen, ein älteres Ehepaar. Er fuhr, sie saß auf dem Beifahrersitz. Um die beiden passieren zu lassen, stellten wir uns ganz an den Rand des Weges und blieben stehen. Es entstand ein kurzer Augenkontakt zwischen mir und dem Fahrer und ich lächelte ihn an. Leider bekam ich kein Lächeln zurück, aber das war okay für mich. Als das Auto passierte, wunderten wir uns noch, dass der Herr so zügig vorankam, da der Weg ein unbefestigter Waldweg und noch dazu mit einer dicken, teils vereisten Schneeschicht bedeckt war. War er ein Jäger, der in sein Revier fuhr, oder ein Förster, der hier ein Waldstück beaufsichtigte? Wir rätselten, was sie hier wohl zu suchen hatten, und kamen schließlich auf andere Themen. Weitere Zeit verstrich und wir passierten den ersten Bergsee. Nach einer kurzen Pause und einigen Bildern ging es weiter. Der Weg wurde steiler und vor einer Anhöhe stand das Auto, das uns überholt hatte. Das Ehepaar war nicht zu sehen und wir gingen weiter den steilen Weg hinauf, also waren es wohl doch Jäger oder Förster. Eine Stunde später, wir waren nun ungefähr mittig zwischen den beiden Seen, sahen wir etwas Seltsames. Der Weg ging steil bergauf und machte eine scharfe Rechtskurve, sodass man nicht weiter den Weg hinaufsehen konnte. Mitten in der Kurve steckten zwei Gehstöcke im Schnee, die ein X bildeten, wie auf einer Skipiste, wenn ein Unfall passiert ist und jemand Hilfe benötigt. Wir gingen auf die Stöcke zu und ich überlegte, was das bedeuten könnte. Wir näherten uns der Kurve und sahen sie. Erst sah ich nur die Frau, die im Schnee kniete. Vor ihr lagen zwei Rucksäcke und eine Jacke. Ich erkannte erst nicht, was ich sah, da sie ca. 50 Meter vor uns den Weg hinaufkniete. Ich begriff nicht, was los war. Sie erblickte mich, mein Freund war einige Meter hinter mir und rief mir zu: »Hilfe, Hilfe, mein Mann ist tot!« In ihrer Stimme lag eine solche Verzweiflung, die ich vorher noch nie gehört hatte und hoffentlich nie wieder hören muss. Ich sprintete zu ihr, die hohe Schneeschicht am Weg war der denkbar schlimmste Untergrund dafür. Bei ihr angekommen sah ich ihn. Er lag rücklings am Boden, den Rucksack noch umgeschnallt, mit geschlossenen Augen im Schnee. Sein Gewand war schon ziemlich nass auf der Unterseite, was mir verriet, dass er bereits seit einigen Minuten am Boden lag. An dieser Stelle werde ich das Aussehen nicht genauer beschreiben, aber es war offensichtlich, dass er nicht mehr lebte. Ich fragte, was passiert sei, und die Dame erzählte aufgebracht, dass er einfach so vor ihr zusammengebrochen sei. »Haben Sie bereits die Rettung gerufen?«, fragte ich, worauf sie antwortete, dass man hier keinen Empfang habe und das deswegen nicht ginge. Ich erwiderte, dass man immer einen Notruf absetzen kann, auch ohne Empfang, und sie sah mich komplett entgeistert an. Also setzten wir gemeinsam den Notruf ab. Währenddessen zog die Dame seinen Rucksack unter ihm weg und wir begannen mit der Herzdruckmassage. Mein Handy lag im Schnee und über Lautsprecher redeten wir mit der Dame vom Notruf. Es ist im Nachhinein schwer zu erklären, aber in diesem total emotionalen Moment hat sich eine Dynamik entwickelt, in der man einfach funktioniert. Normalerweise bin ich die erste Person, die umkippt, sobald etwas Medizinisches passiert und bin auch nah am Wasser gebaut. Aber in diesem Moment sind die Jahre, in denen ich Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr war, wohl zutage gekommen. Dort lernt man, dass es wichtig ist, in solchen Schockmomenten Leute einzuteilen und ihnen spezifische Aufgaben zu geben. Daher löste ich meinen Freund von der Herzdruckmassage ab und sagte ihm, er solle den Weg wieder hinuntergehen, damit er die Rettungskräfte zu uns schicken könne, wenn diese hoffentlich bald eintreffen würden. Und die Dame blieb mit mir bei ihrem Mann. Wir wechselten uns mit der Wiederbelebung ab. All dies passierte innerhalb von 2 Minuten, die sich anfühlten wie Sekunden, aber irgendwie auch wie Stunden. Wir bekamen immer wieder Anweisungen von der Notrufdame, die wir natürlich befolgten. Die Frau hatte alle Hoffnung verloren und sagte immer wieder: »Das bringt doch alles nix. Der ist doch schon tot«, was mir ein ganz seltsames Gefühl bescherte. »Das wissen wir nicht, wir müssen weitermachen«, versuchte ich sie zu beruhigen, ohne ihr falsche Hoffnung machen zu wollen. Oder wollte ich es einfach nur selbst hören, dass es noch nicht zu spät war? In solchen Momenten ist es wichtig, nicht die Nerven zu verlieren, dachte ich mir und versuchte, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Einige Minuten verstrichen, in denen sie mir von ihnen erzählte. Sie waren aus der Gegend, waren bereits sehr lange verheiratet. Er hatte einige gesundheitliche Probleme und sei viel zu schnell den Berg hinaufgewandert. Sie habe ihm noch mehrmals gesagt, er solle langsamer gehen und Pausen machen, und dann brach er zusammen. Er liebt die Berge, besser hätte er nicht gehen können, sagte sie. Auf die Frage, wie lange sie mit ihrem Mann allein war, bis wir vorbeikamen, antwortete sie, dass es nur ein paar Minuten gewesen seien. Nach einer Ewigkeit, die in Wahrheit nur 15 Minuten lang war, kam der Hubschrauber angeflogen und landete in der Kurve mit den X-Stöcken. Die Rettungskräfte übernahmen und das Ganze dauerte eine Stunde, in der alle möglichen lebenserhaltenden Maßnahmen versucht wurden, aber leider ohne Erfolg. Nach einer Stunde flog der Hubschrauber mitsamt dem Ehepaar ins nächste Krankenhaus und mein Freund und ich standen da und waren im Schock. War das gerade wirklich passiert? Die Bilder, die Geräusche der Wiederbelebung, alles wirkte, als hätte man einen Film gesehen, es aber nicht selbst erlebt. Wir gingen die Route zurück, statt das letzte Stück weiterzugehen, um zum Ziel zu gelangen. Es fühlte sich falsch an, weiterzuwandern, und ich wollte einfach weg von diesem Ort. Erst gingen wir in Stille, dann redeten wir darüber. Dadurch, dass mein Freund nicht anwesend gewesen war, erzählte ich ihm, was passiert war. Weiter unten, wo der Weg wieder eben wurde, trafen wir auf die ersten Wanderer des Tages. Diese waren verwundert über den Rettungswagen und die Polizei, die sich am Berg befanden. Wir wurden von den beiden Polizisten befragt und mein Freund gab seine Kontaktdaten an. »Sie haben ja morgen Geburtstag«, stellte der eine Polizist fest. »Ja, das war auch eigentlich als Geburtstagsgeschenk gedacht«, sagte ich schwermütig. Der Gedanke, dass ich ihm bzw. uns diesen Albtraum geschenkt hatte, machte mich krank. Ich bekam das Gefühl, dass ich daran schuld war. Nach dem Erlebnis kamen wir zu dem Schluss, dass es am besten wäre, einfach noch eine andere Runde zu wandern und zumindest noch ein paar schöne Eindrücke zu sammeln. Ich befürchtete, dass wir sonst in ein schwarzes Loch fallen könnten, wenn wir diesen Tag einfach dabei belassen würden. Nach diesem Erlebnis fühlte sich alles falsch an. Es fühlte sich falsch an, einfach von dem Ort des Geschehens wegzugehen. Es fühlte sich falsch an, darüber zu reden und sich zu wundern, ob das gerade wirklich passiert war. Es fühlte sich falsch an, einfach eine andere Wanderung zu machen, damit man auf andere Gedanken kommt. Es fühlte sich falsch an, daran zu denken. Es fühlte sich aber auch falsch an, nicht daran zu denken. Im Nachhinein weiß ich nun, dass es die richtige Entscheidung war, diese zwei Routen zu gehen, da diese wirklich wunderschön waren und wir durch die teils sehr steilen Anstiege gezwungen waren, an andere Dinge zu denken. Warum erzähle ich euch diese Geschichte so genau? Weil dieses Erlebnis reines Schicksal war. Wir waren genau zu dieser Zeit an diesem Ort, weil es die Umstände ergeben haben. Der erste Punkt ist der Fakt, dass wir aus reiner Ignoranz und Dummheit die erste Hütte nicht beziehen konnten. Wenn wir diese Hütte bezogen hätten, hätten wir einen viel längeren Weg bis zu dieser Stelle zurücklegen müssen, weshalb wir nicht zu dem Zeitpunkt dort gewesen wären. Der zweite Punkt ist der Fakt, dass wir um eine Stunde verschlafen haben, obwohl wir normalerweise nie verschlafen. Der dritte Punkt ist, dass wir überhaupt diese Route ausgewählt haben und nicht eine andere, wie uns die Ferienwohnung-Vermieterin empfohlen hat. Der vierte Punkt ist, dass wir vergleichsweise viel trödelten und generell langsamer unterwegs waren als sonst. Wenn wir schneller gegangen wären, hätten wir die beiden vielleicht überholt und wären erst am Rückweg vorbeigekommen. Man könnte dieses Gedankenkonstrukt ewig weiterspinnen, warum es ausgerechnet uns getroffen hat. Die Wanderer, die nach uns den Berg raufkamen, waren zwei Stunden später als wir unterwegs. Es handelte sich um ein Paar Mitte, Ende 40 und im Nachhinein frage ich mich, ob sie genauso hätten helfen können wie wir. Hätten sie gewusst, dass man ohne Empfang einen Notruf absetzen kann? Hätten sie eine andere Abzweigung genommen oder nach dem ersten See umgekehrt? Wie lange hätte die Dame auf Hilfe warten müssen, wenn wir nicht da gewesen wären? In der ersten Zeit hatte ich lange mit den Bildern zu kämpfen und hatte Angst, dass ich Albträume bekomme. Tatsächlich hatte ich einen Albtraum kurz nach dem Erlebnis, welchen ich am Ende beschreiben werde. Ich musste oft weinen und hatte Angst, dass sich plötzlich die Polizei melden würde und ein Statement haben wolle, was total unlogisch war. Das Ganze verging mit der Zeit. Es dauerte ein paar Monate, bis die plötzlichen Flashbacks aufhörten. Immer wieder schossen mir böse Gedanken durch den Kopf, dass ich mehr hätte tun können und dass er es vielleicht geschafft hätte, wenn ich schneller gesprintet wäre, schneller mit der Herzdruckmassage begonnen hätte, diese vielleicht mit mehr Druck ausgeführt hätte. Hätte er es geschafft? Macht mir die Dame Vorwürfe, dass ich zu wenig geholfen habe? Too little, too late? Nach einiger Zeit lösten sich diese Gedanken im folgenden Fazit auf. Nur durch die Umstände, durch pures Schicksal waren wir zu genau dieser Zeit an genau diesem Ort, damit diese Frau nicht alleine ist. Während ich diese Geschichte so niederschreibe, ergibt sie für mich ein visuelles Bild von Schicksal, in dem jedes Individuum eine Linie oder einen Faden symbolisiert, welche sich manchmal mit anderen Fäden kreuzen, parallel nebenherlaufen und so weiter. So ergibt sich ein Gewebe aus Leben, welches zu schicksalhaften Ereignissen wie diesem hier führt. Ich hoffe, der Dame geht es heute gut und sie konnte Trost finden. Abschließend erzähle ich euch noch von dem Albtraum, den ich 2 Tage nach dem Erlebnis hatte. In dem Traum war ich in einer urigen Hütte aus Holz, wie aus dem Film The Witch. Das Holz war gealtert und ergraut und es roch nach Kaminfeuer und Jute. Die Hütte war klein, circa 4x4 Meter, und war nur für eine Person eingerichtet. Einzelbett, kleiner Schrank und so weiter. In jeder der 4 Wände befand sich ein Fenster, das mit einer Vorhangstange inklusive Vorhang aus orangenem Stoff ausgestattet war. Von draußen drang knallrotes Licht in den Raum, welches nur Unheil bedeuten konnte. Ich wusste, dass ich nicht aus den Fenstern schauen durfte, weil er dort stand. Und wenn man ihm in die Augen blickt, dann war man gefangen. Ich stand mitten im Raum. Egal, wo man sich in der Hütte befand, man hatte immer alle Fenster im Blick. 3 von 4 Vorhängen waren zugezogen. Ich bewegte mich zu dem geöffneten Fenster, jedoch mit abgewandtem Blick, und zog die Vorhänge zu. In dem Moment öffnete sich ein anderer Vorhang wie durch Zauberhand und ich sah aus dem Augenwinkel langsam eine Gestalt vorbeigehen. Er hat zotteliges schwarzes Fell und lange Hörner und stechend rote Augen. Er oder es? Ich ging zum neu geöffneten Vorhang, um ihn zuzuziehen. Da öffnete sich ein anderer Vorhang. Ich konnte nicht gewinnen. Ich setzte mich in eine Ecke der Hütte und wartete, was passieren würde. Es passierte nichts. Ich wachte auf. In diesem Traum hatte ich eine solch existenzielle Angst, die schwer zu beschreiben ist. Ich denke, ich habe vom Teufel geträumt. Nachstehend noch ein paar Moodpics, die den Traum ganz gut bildlich beschreiben. Die dürfen wir ja wahrscheinlich auch auf Instagram veröffentlichen.
Das denke ich, ja.
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 Ja. Ja. Alright.
Okay, das war jetzt natürlich super viel Input von Anna. Ich würde sagen,
war viel Input,
wir, weil es gerade einfach so präsent ist, sprechen wir erst über das gerade zuletzt Gehörte.
Auf jeden Fall. Machen wir Rollen.
Satteln wir das Pferd von hinten.
Ja,
zäumen
genau.
Wir das
danke.
Pferd von hinten auf.
Ja, zäumen wir den Herd von hinten auf.
Oh mein Gott.
Okay. Okay, ja.
Also sowas hatten wir hier definitiv noch nicht, muss ich sagen.
Ja.
Jetzt macht auch die Triggerwarnung Sinn. Das ist natürlich eine absolute Ausnahmesituation, von der wir alle wissen, dass wir jederzeit eigentlich reingeraten können, aber alle richtig. Hoffen, dass es nie der Fall sein wird. Ich muss dazu sagen, liebe Anna, ich finde, du hast ein wahnsinniges Händchen fürs Schreiben. Du hast das so gut übermittelt und ich war so drin und habe auch das Gefühl, dass ich mich richtig gut in deine Gefühlswelt reinversetzen konnte. Einfach,
total, es war halt richtig erzählt, ne?
Genau, so. Du hast das so anschaulich beschrieben, was in dir vorging und auch irgendwie, also ich habe mir auch so ein paar Markierungen gesetzt irgendwie, dass du irgendwie auch gesagt hast, dass anschließend die Bilder, die Geräusche der Wiederbelebung, dass es alles einfach nur wirkte wie ein Film, den man gesehen hat. Das beschreibt dieser... Nachdem was Schlimmes passiert ist oder vielleicht irgendwie eine traumatische Erfahrung hatte, diesen Zustand der Dissoziation, also dass du dich irgendwie fast wie so eine Out-of-Body-Experience irgendwie, auch das kann ich mir vorstellen, dass du danach irgendwie so verloren bist und dass egal was du tust, du das Gefühl hast, du machst es falsch.
Ja.
Ne? Also, weil eben normal weitermachen fühlt sich erst recht falsch an, aber nicht normal weitermachen irgendwie
fühlt
auch.
Fühlt sich auch falsch an, total.
Ja.
Und generell vielen Dank für deine sehr offenen Schilderungen. Ich hatte das Gefühl, dass, also ich will unseren Podcast nicht überhöhen, aber dass das vielleicht nochmal aufzuschreiben auch nochmal Verarbeitung vielleicht gebracht hat. Ich hatte das Gefühl, es war wie so eine, also man hat richtig gespürt, wie viel von deinem Gefühl noch in dieser Geschichte steckt. Irgendwie.
Ja, wenn man sowas niederschreibt, reflektiert man das Geschehene ja auch nochmal und vielleicht, also ich hoffe, total, es war heilsam für dich,
ja, genau,
das auch nochmal niederzuschreiben, zu welchem Fazit du gekommen,
genau,
bist. Ne?
Also vielleicht ist es auch heilsam für andere, die schon mal in einer ähnlichen Situation, ja, waren. Gerade auch dieses Fazit mit, also du hast so was Positives daraus gezogen am Ende, mhm, des Tages. Also gar nicht, schon mal weg von dem Gedanken, ich hätte was anders machen können, mhm, oder ich hätte mehr helfen müssen oder ich hätte anders helfen müssen zu. Nein, nein, es war genau richtig, dass ich an dem Tag, an diesem Ort war, ja, zu dieser Stunde, und das hat alles dahin geführt, damit diese Frau nicht alleine sein, ja, musste und damit die nicht das Leid hatte, auch noch 2,5 Stunden auf Erlösung warten zu müssen.
Ja. Und ich glaube, also diese Zweifel, die du da jetzt alle, die dich so geplagt haben in der Zeit danach, ich glaube, für mich war sofort klar, warum ihr da wart. Es ging einzig und allein darum, wirklich, dass diese Frau in ihrem Elend, in,
genau,
dieser schlimmsten
nicht
Stunde
ist,
nicht alleine ist, und,
ja,
dass ausgerechnet du auch noch da warst, die einen Plan hatte und die Gott sei Dank in diesem Moment, auch wenn es für dich eigentlich also gar nicht deinem Wesen entspricht, wie du selbst gesagt hast, in dem Moment wirklich wusste, okay, wir machen X, Y, Z, und irgendwie in der Lage war, das alles zu dirigieren und zu,
ja,
organisieren.
Ja, hochfunktional einfach in dem Moment zu sein.
Genau.
Ne?
Und das hatte ich mich noch, also es wäre jetzt natürlich spannend gewesen, also ich glaube nicht, weil du hast am Ende gesagt, dass du hoffst, dass sie Trost gefunden hat. Du wirst danach wahrscheinlich nichts mehr von ihr gehört haben. Aber ich glaube oder ich bin mir sehr sicher, dass diese Frau mit ganz, ganz viel Dankbarkeit auf die Begegnung mit euch in diesem Moment zurückblicken wird.
Ja,
also, dass du
das
quasi in dem
auch.
Moment so ein bisschen der Rettende, auch wenn die Rettung vergebens war, aber für sie persönlich, nicht für ihren Mann, für ihn kam Rettung zu spät, aber für sie so ein bisschen der Fels in der Brandung war es in diesem,
ja,
Moment,
genau,
und die Rettung. Ja, das finde ich ist doch sehr eindeutig. Und gleichzeitig finde ich diesen Traum sehr repräsentativ, weil der eigentlich all das, all die Fragen, die dich danach geplagt haben, super widerspiegelt, weil zusammengefasst,
ja,
repräsentiert dieser Traum einfach der Ausdruck von Hilflosigkeit und Ohnmachtsgefühl.
Total.
So,
total.
Egal was du tust, du kannst nicht gewinnen.
Total.
So, der Tod oder der Teufel ist stärker oder dir einen Schritt voraus, und das findet sich einfach 1:1 in diesem Traum wieder.
Voll.
Ja. Und was du mit der Niederschrift dessen auch irgendwie gerade bei mir ausgelöst hast. Also ich glaube, wir alle stellen uns im eigenen Schaffen immer mal wieder die Sinnfrage. So auch ich. Und ich glaube, wenn uns solche Geschichten oder solche Erzählungen oder Erfahrungsberichte erreichen, wie gesagt, zum einen ist da dann in mir die Hoffnung, dass es dir was gebracht hat, das alles niederschreiben zu können, und,
ja,
auch mit der Gewissheit, dass es empfangen wird und nicht nur irgendwie im Nichts verschwindet. Und ich glaube eben auch, dass andere ganz viel daraus ziehen können. Und sollte jemand mal in eine ähnliche Situation geraten, vielleicht sich an deine Erzählung zurückerinnert und weiß, okay, alles klar, ich kann den Notruf wählen, obwohl ich keinen Empfang habe. Ich,
ja,
muss Aufgaben delegieren, ich mache eine,
ja,
Herzdruckmassage.
Ja.
Ja. Deswegen glaube ich, hat das so oder so ganz viel Mehrwert gehabt.
Ja, voll. Also vielen, vielen Dank auch, dass du das, wie gesagt, so detailliert nochmal ausgeschrieben, mhm, hast. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass das auch nicht leicht gewesen ist, und ich hoffe, dass es dir und deinem Freund gut geht, und ja, das wirkt auf jeden Fall so, als hätte da schon im Nachgang zu diesen Ereignissen viel Verarbeitung stattgefunden.
Ja.
Und das ist sehr gut zu lesen.
Und ich glaube, ihr habt sehr richtig gehandelt, indem ihr danach doch noch ein bisschen weitergelaufen seid.
Total. Oh, das fand ich übrigens, ja, auch stark. Das ist wirklich super sinnvoll, zu sagen, mhm, dieser Tag wird jetzt nicht der Tag bleiben, an dem wir einen Tod begleitet haben, sondern dieser Tag wird auch noch der Tag sein, an dem wir noch eine andere Wanderung gemacht haben.
Genau.
Das ist auf jeden Fall wirklich durchaus sinnvoll. Das,
ja,
sehe ich auch so, ja.
Ja.
Absolut. Ja, dann hatten wir noch die Jahre zuvor.
Genau. Das kommt
einem
jetzt, finde ich, auch fast wieder falsch vor, ne? Man macht so einen harten Cut, so, okay, jetzt
total,
back to business, aber
ja, ja,
der
aber
Tod
was, also
gehört zum Leben dazu.
So ist das.
So ist das.
So ist
also,
das.
Aber ich habe gerade, glaube ich, einen kleinen Mini-Bruchteil von dem Gefühl was du hattest. So, man kann doch jetzt nicht einfach mit der Folge weitermachen, aber ja, doch genau das.
Ja, sonst hätten wir es ans Ende setzen müssen.
Ja, und dann, aber genau
da, das. Auch dann stellst du dir die Frage, endet man auf so einem Ton oder?
Ja,
ne? Genau. Also es ist, ja, das gehört ja zum Leben dazu, das ist so, ja.
Ja, genau, okay. Zurück zum Anfang.
Genau, die andere Seite, ich finde es so spannend, dass wir mal wieder was haben, was quasi mit einem Ort verknüpft ist oder so.
Mhm.
Wo sie das Gefühl hatten, dass, dass das verknüpft war mit der Bude.
Mhm.
Und gar nicht so sehr mit der Person selbst oder das so zumindest oder das Anlagen, die beide hatten,
mhm.
Zumindest auch der Freund zu Nachtschreck und so weiter,
genau, ja,
dass die zum Vorschein gekommen sind durch Begünstigung dieser Räumlichkeiten, nenne ich es jetzt einfach mal.
Ja.
Hatten wir auch schon, glaube ich, länger nicht mehr.
Ja,
also
das
es
stimmt.
Gibt ja ganz oft die sagen, ich hatte das immer. Und dann gibt es halt so ein paar rare Geschichten, in denen die Leute sagen, es hat wirklich was mit der Wohnung
zu tun.
Genau,
es ist irgendwie ortsgebunden oder so.
Ja,
ne?
Genau.
Was ich auch ganz spannend finde, ist, dass wir hier ein sehr klassisches, klischeehaftes Motiv aus der, ich sag mal, abergläubischen Traumdeutung haben, die psychologisch natürlich nicht evident belegt ist, so, aber diese Träume, in denen man Zähne verliert oder ausspuckt oder die im Mund zerbröseln.
Und die sogar im Mund zerbröseln, ja, genau.
Genau, ich, das ist, also im Aberglauben sagt man, das kündigt den Tod oder die Krankheit eines Menschen in der Umgebung an, irgendwie, weshalb dieses Traummotiv super verschrien ist. Hatte ich aber auch schon, es ist nichts passiert. Außer, also, natürlich könnte man sagen, oh, aber ein Jahr später. Aber da ist natürlich auch wieder die Frage.
Ja, genau. In welchem zeitlichen Zusammenhang muss das stehen? Wie lange ist da die Halbwertszeit des Traumes, bis da was eintreten muss? Ja,
ja, deswegen sei mal dahingestellt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gängiges, altbekanntes Motiv. Genauso wie das Creepy Kid, nämlich die Schwester deines Freundes, das in leere Gänge und Räume gewunken und Selbstgespräche geführt hat. Aber es scheint für die Familie scheinbar alles gar kein großes Thema zu sein. So.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ich muss ja ganz kurz erzählen, weil ich, weil es mir gerade einfällt, ich war am Wochenende ja auf einem Geburtstag unserer Freundin und deren Mutter saß abends am Tisch und hat einfach nur gesagt, ja, frag doch nicht, wer hier noch alles ist.
Also besagte Freundin kennen wir hier im Podcast ja auch. Die war ja
ist
auch
richtig.
Schon zu Besuch und hat uns ein Interview über sich und ihre Familie gegeben.
Ist richtig. Es war, also.
Können wir den Namen nicht sagen?
Ja, doch, können wir bestimmt so, ne?
Es war Ninas Geburtstag und ich finde es gerade sehr entzückend, dass der Apfel da nicht weit vom Stamm gefallen ist, was die Empfindsamkeit irgendwie betrifft.
Ja, so. Ich muss wieder sagen, ich habe nichts wahrgenommen, ich habe einfach nur geschlafen. So.
Okay.
Ich bin wieder mal total dran vorbeigelaufen.
Aber es war
wieder was los, also offensichtlich.
Aber ihr wart jetzt auch nicht in dem Haus, von dem sie uns erzählt hat, im Haus ihrer Großeltern, richtig?
Nee, wir waren im Schloss.
Ja, okay. Ja.
Genau.
Vielleicht liegt es daran.
Ja, möglicherweise.
Aber du kriegst ja sowieso oft nicht so viel mit von sowas.
Ich
krieg
Gott sei Dank gar nichts mit. Meine Kanäle sind abgeschottet.
Genau.
Ne? So,
du drehst dich um deinen eigenen Kosmos.
Das ist richtig. So. Und da bleibe ich auch. Danke.
Ja.
So. Aber das war auf jeden Fall irgendwie sehr krass. Da musste ich wirklich, da habe ich gedacht, oh nee, hör auf jetzt.
Stopp. Ich will noch schlafen.
Weil, genau. Und ich glaube eben, das führt mich wieder zurück zu der Sache, die ich immer sage. Ich glaube, dass bei Kindern noch viel, viel, viel Ursprüngliches vorhanden ist, was Erwachsene dann entweder austrainiert bekommen oder auch nicht.
Ja, oder manche auch bewusst einfach abschalten.
Genau. So. Oder manche, die halt dann sagen, ich bleibe bewusst da.
Ja, ich sag ja auch immer, ich bin einfach so viel in meinem eigenen Kopf bei Dingen, die ich noch machen muss oder die ich noch machen will oder irgendwelchen anderen Dingen, die ich gerade zerdenke. Ich könnte einfach... Wie ja hier, das Viech von The Ring als Untermieterin haben und das könnte jeden Tag im Spiegel hinter mir stehen. Ich würde es wahrscheinlich gar nicht merken. Also.
Ja, wobei du ja diese Glocke hängen hast, ne?
Ja, wer da ist, möge sich am Empfang melden, aber die wurde halt bisher noch nicht betätigt. Also gehe ich auch davon aus, dass es hier einfach nichts ist.
Ja, da habe ich letztens noch, mit wem habe ich denn darüber geredet? War es auch Nina? Wo ich gesagt habe, dass du diese Glocke, also haben wir nochmal über deine Glocke gesprochen.
Ja.
Und dann, ich weiß gar nicht, mit wem habe ich, oder habe ich mit Kiki darüber geredet, auf jeden Fall mit einer von denen, meine ich, aus dem Kreise kam das. Und die Person, mit der ich, das kann nicht Nina gewesen sein, die Person, mit der ich darüber geredet habe, hat nämlich gesagt irgendwie, ja, boah, weiß ich nicht, wenn die jemals geläutet würde, ich würde wahrscheinlich sofort losspringen und ausziehen. Und dann habe ich gesagt, nee, das ist bei Dini Tagesform abhängig. Entweder die ruft, ja, also können wir, also gut, gehen wir ins Gespräch oder was ist hier los?
Also erstmal würde ich mir denken, also es wäre forschungsmäßig eine was Bahnbrechendes, was da dann passiert wäre. Das könnte ich erstmal sehr, da wäre ich erstmal
interessant.
Sehr, genau, das, da wäre ich erstmal sehr interessiert.
Ja, ja. Das ist das eine, dieses so Interesse.
Mhm.
Oder wenn du einen Tag hast, keine Ahnung, wo es dann irgendwie doch, ich sag mal, die hormonelle Zusammensetzung anders ist, kann ich mir auch vorstellen, dass du dir in die Hose scheißt. Also,
ja,
ich
oder
glaube, sehr tagesformabhängig, wie du darauf reagierst.
Also, wenn ich gerade sowieso an einem sensiblen Punkt bin und irgendwie gerade auch irgendwie super viel Stress habe und den Kopf voll und sowieso überfordert mit allem ist und dann läutet dieses Glöckchen, dann denke ich mir entweder, boah, geh mir jetzt nicht auf den Sack oder ich scheiß mir halt in die Hose und denke mir so, jetzt hast du auch hier, warum denn ausgerechnet jetzt?
Ja.
Ja, so irgendwas.
Ja,
diese
genau,
drei,
so genervt.
Ja, aber auch dann verängstigt, was ja aber auch manchmal, wie wir beobachtet haben, zum Beispiel in der Eifel, in genervte Bosshaftigkeit umspringt, so. Naja, oder in den Mutti-Modus. Aber wie gesagt, bisher hat sich leider niemand gemeldet.
Leider ist gut. Es möge so bleiben, ist auch in Ordnung.
Nee, ich hätte schon Lust. Aber gut, anderes Thema. Ihr wisst.
So geil.
Gut, liebe Anna.
Okay, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank. Mein Gott, du musst dir auch eine Zeit genommen haben, das alles niederzuschreiben in dieser Ausführlichkeit.
Ich hoffe, es ist jetzt dem irgendwie gerecht geworden, was wir uns an Zeit genommen haben, um es nachzubesprechen.
Naja, also meine Aufnahmeuhr sagt 54 Minuten.
Ist
das
richtig.
Ist schon ordentlich.
Ja, hast du recht. Hast du recht.
Okay.
Genau.
Dann.
Vielen Dank, Anna.
So langsam wird's draußen ja richtig frühlingshaft, was sich bei mir scheinbar auch auf meine Cravings auswirkt. Normalerweise frühstücke ich ja Porridge, aber ich finde, im Sommer darf es dann auch schon mal ein bisschen was Erfrischenderes sein. Zum Beispiel so eine richtig fette Acai-Bowl. Doof nur, dass man Acai-Pulver in Supermärkten meist nur in mickrigen Mengen für horrende Preise bekommt, weshalb ich wieder mal bei Koro zugeschlagen habe, denn dort bekommt ihr 500 Gramm Bio-Acai-Pulver und da man pro Bowl nur etwa einen Esslöffel benötigt, kommt ihr damit Ewigkeiten hin. Ich habe immer eingefrorene, in Scheiben geschnittene Bananen im Gefrierschrank. Die taue ich dann an und schmeiße sie zusammen mit ein paar Blaubeeren und dem Acai-Pulver in den Mixer. Das Ganze wird dann einmal gut durchpüriert und dann geht's auch schon an die Toppings. Und da sind eurer Kreativität wirklich keine Grenzen gesetzt. Ich verwende gerne Kiwi, Erdbeeren, dann noch einen Schwung Kakaonips und eine Handvoll Bio-Bären-Granola. Abgerundet wird das alles dann mit Vanille-Zimt, Mandelmus und dann habt ihr sie auch schon, die perfekte Acai-Bowl. Alle Zutaten für das Rezept, ausgenommen das frische Obst, versteht sich, findet ihr, genau wie das Acai-Pulver, im Sortiment von Koro. Und wenn ihr bei eurem Einkauf noch ein bisschen was sparen wollt, dann legen wir euch unseren Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, wärmstens ans Herz, denn damit spart ihr 5% auf euren Einkauf. Den Code, das Rezept und den Link zu Koro findet ihr in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Koro und hier geht's jetzt weiter mit der Folge. So, unsere nächste Geschichte oder Einsendung kommt von der lieben Michaela. Hallo liebe Denise und liebe Pia. Ich wollte euch schon seit langer Zeit schreiben, da ich ein riesiger Fan eures Podcasts bin. Obwohl ich mich nach jeder Zuhörerfolge zu Tode grusele und so wie Pia jedes Mal fast heulen muss. Ich hoffe, meine Geschichte findet Platz in einer eurer Folgen. Liebe Grüße aus Österreich, Michaela.
Wir haben Österreich-Wochen, Freunde.
Ja, wir haben Österreich-Wochen heute.
Hüttenwochen.
Hüttenwochen an einem Tag.
Ach ja, richtig, an einem Tag.
An einem Tag. Das Haus meiner Kindheit wurde Anfang der 60er Jahre von meinen Großeltern gebaut. Leider verstarb mein Großvater schon in jungen Jahren, sodass meine Großmutter mit ihren beiden Töchtern, meiner Mutter und meiner Tante, allein in dem Haus zurückblieb. Als die beiden Töchter erwachsen wurden und eigene Familien gründeten, zogen sie aus und meine Oma blieb allein zurück. Jahre später beschlossen meine Eltern, wieder in das Haus zurückzuziehen, weil meine Oma zunehmend Schwierigkeiten hatte, sich alleine darum zu kümmern. Doch obwohl wir dort lebten, fühlte es sich nie wie ein richtiges Zuhause an. eher wie eine Kulisse für etwas Unausgesprochenes. Die angespannte Beziehung zwischen meinem Vater und meiner Großmutter war mitverantwortlich für die dunkle Wolke, die über dem Haus zu liegen schien. Bis heute führen sie einen endlosen Kleinkrieg aus Vorwürfen, Schweigen und gelegentlichen Explosionen. Es gab Tage, an denen man das Haus förmlich atmen hörte, so dicht und schwer lag die Luft. Und Nächte, in denen das Schweigen so laut war, dass es fast schmerzte. Es fühlte sich an, als hätte das Haus ein eigenes Bewusstsein, als würde es alles in sich aufsaugen und behalten. Es gibt direkt Hinsdale-House-Vibes. Eines Tages erzählten uns meine Eltern, dass sie in der vergangenen Nacht etwas Seltsames gehört hätten. Sie hörten Metall auf dem Asphalt kratzen, langsam, gleichmäßig, als würde jemand etwas Schweres durch die Straße ziehen. 2 Kilometer lang, ohne Pause. Niemand konnte erklären, was sie da gehört hatten. Ein anderes Mal flog etwas über das Haus. Etwas mit Flügeln, großen Flügeln. Die Geräusche glichen denen eines riesigen Körpers, der durch die Luft schnitt. Ich musste sofort an einen Engel denken, aber versuchte, den Gedanken wieder loszuwerden, denn er löste in mir nicht das Gefühl von Sicherheit aus. Im Alter von 15 bis 19 Jahren schlief ich selten zu Hause, da ich die meiste Zeit bei meinem damaligen Freund verbrachte. Als ich nach einer Übernachtung wieder nach Hause kam, fragte mich meine Schwester, warum ich in der vergangenen Nacht so einen Krach gemacht hätte. Sie habe gehört, wie jemand meinen Spielzeugstaubsauger ein- und ausschaltete, schwere Schritte, die durch das Zimmer wanderten, und Stimmen, die leise flüsterten. Ich erklärte ihr, dass ich die Nacht bei meinem Freund verbracht hatte. Ich schlief danach eine Woche nicht mehr in meinem Kinderzimmer. Mein Bruder ist vermutlich am empfänglichsten für das, was man nicht sieht. Sein Kinderzimmer lag im Keller, dem kältesten Ort des Hauses. Dort träumte er wieder und wieder von einem Mädchen. Sie sprach nie, saß nur am alten Klavier in der Ecke des Kellers. Ihre Finger bewegten sich lautlos über die Tasten. Dann stand sie auf, sah ihn an und deutete ihm, ihr zu folgen. Er folgte ihr jedes Mal. Durch den dunklen Gang, den es in Wirklichkeit gar nicht geben konnte, zu einer verborgenen Tür, die sich nur im Traum öffnete. Dahinter Katakomben, endlose Gänge, gemauerte Schächte, feuchte Wände, die atmeten. Knochen vielleicht, etwas Altes, das unter unserem Haus schlief. Etwas, was wir vielleicht in unseren Träumen wecken, was nie hätte wach werden sollen. Er war nicht der Einzige. Auch meine Schwester und ich träumten von dieser Tür. Immer an derselben Stelle. Und dann war da noch die Puppe. Eine Porzellanpuppe, etwa 1 Meter groß. Seit Generationen weitergegeben, still und unheimlich. Ihre glasigen Augen schienen einem immer direkt zu folgen, selbst wenn man sich wegdrehte. Meine Großmutter versteckte sie irgendwann, sagte uns nicht, wo sie war. Vielleicht wusste sie, dass wir uns fürchteten, auch wenn sie nie verstand, warum. Ich war 13, als ich sie wieder sah. Nicht wirklich, nur ihren Schatten. Ich lag im Bett und nur eine Teelichtkerze brannte als Schutz vor der Dunkelheit. Und plötzlich war da ein Schatten an meiner Wand. Der Kopf, der Hals, die Frisur. Es war der Umriss der Puppe. Eindeutig. Kein anderes Spielzeug, kein Kleidungsstück hätte diesen Schatten werfen können. Ich starrte an die Wand. Mein Herz schlug so laut, dass ich kaum noch atmen konnte. Ich wollte schreien, konnte aber nicht. Der Schatten bewegte sich nicht. Und dennoch hatte ich das Gefühl, dass er wartete, beobachtete. Am nächsten Morgen war er verschwunden und die Puppe blieb verschollen. Aber ich wusste, sie war noch da, irgendwo in diesem Haus. Und sie hatte mich gesehen. Die Jahre vergingen. Wir sind alle ausgezogen, meine Geschwister und ich. Was zurückblieb, sind Risse, nicht nur in der Fassade, sondern auch in unserer Familie. Das Verhältnis ist brüchig, distanziert, voller unausgesprochener Dinge. Worte, die nie gesagt wurden, hängen wie Spinnenweben zwischen uns. Nur mein Bruder und ich, wir haben einander nicht verloren. Vielleicht hat uns das Haus enger zusammengeschweißt. Vielleicht sind wir die Einzigen, die wirklich verstehen, was damals unter diesem Dach passierte. Und wer weiß, vielleicht verrät uns das Haus eines Tages, was wirklich hinter der geheimen Tür liegt.
Bah! Oh Leute, und wieso können denn jetzt alle so gut schreiben?
Ich weiß das nicht. Aber die Hinsdale House Vibes, die ich am Anfang hatte, die haben sich bis zum Ende durchgezogen. Und das
ist auch wieder. Ich kann da nicht mitreden, weil
Hast du die Folge nicht gehört?
Boah,
Habe ich die alleine gemacht?
Nee, die haben wir zusammen gemacht, aber das ist so lange her und dann verdränge ich das manchmal.
Naja gut, aber es ist halt wieder.
Kannst du mich da nochmal abholen?
Ja, es ist halt wieder einfach dieses Motiv, dass es vielleicht manchmal auch einfach an einer Räumlichkeit liegt, dass es
Zwist. Das zieht sich jetzt heute auch durch.
Genau, dass es Zwist in Familien gibt oder dass die Stimmung, also man sagt ja immer, ich weiß nicht, ich finde immer so gerade so alte Gemäuer und so, die tragen Geschichte und Erinnerungen und so. Und dann ist es halt so ein gängiges Motiv, wie auch eben beim Hinstellhaus, dass manchmal diese dunkle Vergangenheit eines solchen Gemäuers irgendwie die Menschen im Inneren beeinflusst und das vielleicht auch dafür sorgt, dass über einem selbst und den Menschen, mit denen man dort ist, eine dunkle Wolke schwebt und irgendwie, ja, Konflikte entstehen und so. Und ich finde, das hat es also ja 1:1 eigentlich wie in dieser Geschichte.
Ja.
Das,
Alter, das mit der Puppe, Mann.
Hattest du Pipi in den Augen?
Boah, fast. Das ist wirklich gesondert furchtbar. Also diese Puppe und dann, die Puppe ist lost und du suchst auch eigentlich nach der Puppe. Und dann taucht der Umriss der Puppe auf in deinem, also wie auch immer geartet in der Nacht.
Mhm.
Und dann ist die Puppe wieder weg und dann dieser Satz mit, ich glaube, die Puppe ist noch irgendwo im Haus und sie hat mich gesehen. Alter.
Ja, das ist halt, also literarisch strong.
Das wollte ich gerade sagen. Deswegen habe ich ja direkt gesagt, wieso können denn jetzt alle schreiben?
Ich finde halt auch dieser Endsatz, vielleicht verrät uns das Haus eines Tages, was wirklich hinter der geheimen Tür liegt. Das ist auch so.
Ja, weiß ich auch nicht.
Das fand ich übrigens auch sehr scary, dieser Traum mit dem Mädchen, was da im Keller sitzt und ihm dann irgendwie durch einen Gang führt, der gar nicht da ist. Und dann sind da irgendwelche Katakomben unter dem Haus. Sehr, sehr moody. Sehr scary.
Ja.
Vielen Dank, liebe Michaela.
Genau, ganz lieben Dank. Also es war auf jeden Fall mal wieder richtig
scary. Ich habe gerade gesehen, es ist einfach, das war jetzt natürlich nicht so lang, weil das keine doppelte Einsendung ist. Ich glaube, jetzt kommt wieder eine doppelte Einsendung. Das heißt, du musst wieder richtig viel lesen.
Ich habe schon gespottet.
Wenn du abgeben willst, irgendwann sag einfach Bescheid.
Vielleicht teilen wir auf der Hälfte auf. Ich guck mal, wie ich durchkomme.
Guck mal, also gerade eben bist du einfach geflogen.
Ja, wir gucken mal, ob ich weiterfliege.
Okay.
Also, liebe Michaela, vielen Dank.
Sollten wir das eher eine Pia Liest-Folge nennen.
Nein. Pia Liest Hörergeschichten. Nein, das ist nur meine Rubrik. Okay. Lieben Dank, Michaela.
Vielen Dank.
Die nächste Story kommt von Sarah oder Stories. Hallo Denise, hallo Pia. Vor kurzem habe ich euren Podcast entdeckt und liebe eure Zuhörergeschichten. Ich bin fasziniert, wie viele andere auch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Nun fühlen sich meine Erlebnisse nicht mehr so verrückt an, warum ich nun auch den Mut habe, euch meine Geschichte zu erzählen. Kurz zu mir. Heute bin ich fast 30 Jahre alt und bin mir sicher, dass es etwas nach dem Tod gibt. Die meiste Zeit glaube ich, dass uns unsere lieben Menschen in Form von Tieren oder Ähnlichem begleiten und uns immer wieder zeigen, dass sie noch da sind. Warum ich das glaube, zeigen euch mit Sicherheit meine beiden Geschichten. Zusätzlich leide ich seit ich klein bin an Schlafparalysen und schlimmen Albträumen. An diese gruseligen Ereignisse bin ich aber inzwischen gewöhnt. Ich möchte euch meine schöneren Ereignisse zuerst erzählen. Ich bin noch da. Wir befinden uns im Jahr 2015, ein für mich sehr schweres Jahr. Bereits im April verstarb mein heißgeliebter Hund. Ja, er war alt und wir wussten alle, dass dieser Tag kommen würde. Er hatte seine Krankheit überstanden und durfte auf meinem Oberschenkel einschlafen. Was nicht minder wehtat. Aber ich wusste, er war nicht allein, als er ging. Ein paar Monate später verstarb mein Onkel, ebenfalls nach langer, schwerer Krankheit. Bis dahin verlief unser aller Leben ziemlich ruhig. Bis Weihnachten. Im Haus meiner Eltern hing im Wohnzimmer über dem Fernseher eine Pendeluhr. Diese Uhr war 10 Jahre alt und hing auch genauso lang an diesem Platz, ohne dass sie jemals ausfiel oder umgehängt wurde. Am Mittwoch nach dem zweiten Advent um kurz vor 16 Uhr in diesem Jahr fiel diese Uhr von ihrem Platz, zerbrach die Adventsschale meiner Mama und krachte auf dem Boden auf. Der Nagel steckte noch immer in der Wand. Zu diesem Zeitpunkt fanden wir das Ganze zwar seltsam, machten uns aber nicht weiter Gedanken darüber. Das Jahr verging und ich zog aus meinem Elternhaus aus. Weihnachten kam wieder, genauso wie der Mittwoch nach dem zweiten Advent. Um kurz nach 16 Uhr rief mich meine Mama an. Sie klang furchtbar aufgeregt, fast schon ängstlich. Sie erzählte mir, dass die Uhr wieder von der Wand gefallen war. Wieder am Mittwoch nach dem zweiten Advent, um kurz vor 16 Uhr. Diesmal fiel der Fernseher meiner Eltern mit und war kaputt. Wieder ein Jahr darauf, nun im Jahr 2017, war ich ebenfalls am Mittwoch nach dem zweiten Advent bei meiner Mama zu Besuch. Um kurz vor 16 Uhr hörten wir es aus dem Wohnzimmer krachen. Wieder lag die Uhr unversehrt am Boden und der Nagel steckte noch in der Wand. Dies passierte auch im Jahr darauf. Das war dann jedoch das letzte Jahr, dass meine Eltern in diesem Haus lebten. 2019 zogen sie um in ihr neues Haus und wieder warteten wir darauf, dass die Uhr von der Wand fiel. Doch nun tat sie es nicht mehr.
Hä, es ist schon wieder was ortsgebunden.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Was?
Alter, was ist denn hier los? Manchmal ist das so weird, ne? Dann sind die, also ich habe das wirklich gar nicht, ich erinnere mich an viele Geschichten, aber wir haben ja auch schon hunderte Geschichten hier gelesen,
ja.
Wo das so war mit dieser Bindung an die Wohnung. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das in letzter Zeit so gehäuft aufgetreten ist. Du?
Nee. Nein. Und ich schwöre bei Gott, ich suche die Geschichten nicht nach Kategorien
aus. Ja, das ist so geil. Ja, das wäre auch viel zu viel Aufwand. Nobody got time for that.
Ja, da müsste ich ja wirklich 1000 Geschichten lesen und dann gucken, was zusammenpasst. Ja. Und es, irgendwie auch gestern, ich habe mir Großteil durchgelesen und so und halt zusammengezimmert hier im Dokument. Und es, da ist es mir gar nicht so aufgefallen.
Ja.
Aber jetzt, wenn man das alles so stringent durchliest, Jesus.
Ich sag's dir. Diese Uhr hängt nunmehr seit 6 Jahren an dieser Wand im neuen Wohnzimmer, ohne dass etwas passiert ist. Bereits im Jahr zuvor waren ich und meine Mama uns sicher, dass es mein Onkel war, der uns daran erinnern wollte, dass er immer noch bei uns ist. Wo wir nun beim Thema sind, geht es auch direkt mit meiner zweiten Geschichte weiter. Hier eine Triggerwarnung. Die Geschichte thematisiert einen Schwangerschaftsabbruch. 2022 erlitt mein Schwiegervater seinen 4. Schlaganfall, der ihn leider zum Pflegefall machte und ihn so an ein Bett im Heim fesselte. Zu diesem Zeitpunkt war Corona immer noch aktuell und wir besuchten ihn regelmäßig, trotz dieser nervigen Testerei. So taten wir es auch am Vatertag. An diesem Tag meinte mein Schwiegervater zu meinem damals noch Freund, inzwischen mein Mann, »Bald wirst auch du Papa werden.« Da er da bereits schon etwas verwirrt war und immer mehr Quatsch von sich gab, dachten wir uns bei dieser Aussage eigentlich nicht viel. Ja, natürlich dachten wir über Kinder nach, nur noch nicht zu diesem Zeitpunkt. 2 Wochen später hatte ich einen positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Ich war zu diesem Zeitpunkt in der 8. Woche schwanger. Wie erwähnt, war ein Kind für uns zu diesem Zeitpunkt undenkbar und so entschieden wir uns bewusst für einen Schwangerschaftsabbruch. Ja, ich weiß, ein Tabuthema. Jedoch wussten wir, wenn wir das Kind kriegen würden, würde es mit getrennten Eltern aufwachsen, da wir zu gegebener Zeit mit all ihren Umständen und Hürden an dieser zusätzlichen Herausforderung zerbrochen wären. 1,5 Jahre später, nun 2024, war ich wieder mit meiner Periode überfällig und ich testete wieder positiv. Diesmal in der 7. Woche und diesmal wussten wir, unser Mäuschen wird bleiben. Warum? Ganz einfach. Ich saß auf meiner Terrasse, obwohl es Anfang Februar war, aber ich brauchte frische Luft. Ich saß also draußen mit dem positiven Test auf dem Tisch und auch wenn mir dies wahrscheinlich keiner glaubt, landete ein Schmetterling darauf. Dieser Schmetterling begleitete mich nun die gesamte Schwangerschaft. Im Urlaub am Bodensee landete wieder ein Schmetterling auf meinem Arm und wollte nicht mehr von mir weg. Wir heirateten im Juni und ich hatte einen Anstecker im Brautstrauß mit einem Bild meines Schwiegervaters. Beim Brautshooting landete ein Schmetterling mitten auf meinem Brautstrauß, direkt neben dem Bild meines Schwiegervaters. Im September kam unsere kleine Tochter zur Welt, 4 Wochen zu früh, aber gesund. Am ersten Tag daheim landete beim ersten Spaziergang ein Schmetterling auf ihrem Kinderwagen. Ich glaube also fest daran, dass ihr Opa bei ihr ist und weiß, dass sie da ist. Danke, dass ich euch meine Geschichten erzählen darf. Nun fühlt es sich nicht mehr so an, als wäre ich allein. Danke, dass ihr all das auch ernst nehmt und nicht ins Lächerliche zieht. Dies macht es leichter, euch derartige Geschichten zu erzählen. Liebe Grüße. So, jetzt kommt die Fortsetzung. Ich würde da aber ganz gerne kurz mal auf die erste Geschichte noch eingehen.
Ja, ist, thematisch geht es auch sehr anders weiter.
Genau.
Deswegen ist es sicherlich sinnvoll.
Also erstmal danke für deine Offenheit, Sarah. Und ich finde es so toll.
Und auch
toll,
für den Mut.
Ja, und auch Tabuthema, ja, aber sollte es halt nicht sein.
Genau.
Und ich finde es super mutig und toll, dass du das, deine Geschichte hier so persönlich geteilt hast und auch eure Beweggründe geteilt hast und so. Und möchte an der Stelle einfach nochmal sagen, Und es ist mir auch wirklich, wirklich ganz egal, wem ich damit sauer aufstoße. Es ist zu jedem Zeitpunkt jede Frau selber überlassen, wie sie entscheidet.
Ja.
In diesen Situationen. Und es geht auch überhaupt nicht um Nachvollziehbarkeit, um Rechtfertigung oder um sonst irgendwas.
Mm-mm.
Und deswegen finde ich es toll, dass du das hier einfach zum Thema gemacht hast. So, ja. Dann können wir unseren Senf einmal noch kurz dazu tun.
Ja, und auch an der Stelle,
weil ich halt so wichtig finde,
würde ich auch nochmal sagen. Also ich weiß, dass es vielleicht für Frauen, die unbedingt Kinder bekommen wollen, es aber nicht können, dass sowas eine harte Pille ist, irgendwie sowas zu hören. Aber ich denke mir auch immer, man weiß nie, wie es ist, in der Haut eines anderen zu stecken.
Das sehe ich
und
halt
deswegen
auch so.
Kann man da auch kein Urteil erlauben.
Und Entscheidungen und Päckchen sind immer subjektiv und
richtig.
Du kannst das eine halt nicht mit dem anderen messen. Das
richtig.
Ist einfach so.
Ja.
Ja, genau. Also danke dafür und ich hatte wirklich auch eine Gänsehaut, aber wirklich eine schöne Gänsehaut
ja,
mit der Geschichte mit dem Schmetterling.
Sehr,
weil
sehr schön.
Ich weiß nicht, also ich bin halt jetzt auch nicht so ein warte mal, welche Disney-Prinzessin war das, die immer gesungen hat mit den Tieren?
Singen die nicht alle mit den Tieren? Schneewittchen.
Schneewittchen?
War es nicht Schneewittchen da im Wald? Ich bin ja kein Disney, ich auch als Kind, ich fand Disney-Filme immer schlimm.
Habe ich schon alles geguckt.
Bis auf Anastasia. Weil Anastasia hat sich nicht von einem Mann retten lassen.
Das ist auch geil. Warst du schon fortschrittlich? Ich nicht. Ich fand das alles immer
schön.
Die
hat den Mann gerettet.
Und ich habe mich halt gefragt, das ist halt aber Disney. Und ich glaube, jeder, der nicht unbedingt eine Disney-Prinzessin ist, weiß, dass Schmetterlinge nicht allzu häufig auf einem landen.
Mhm.
Auch wenn man die im Sommer und so oft sieht. Und so eine Schwangerschaft dauert ja auch nicht einen Sommer, sondern 9 Monate.
Mhm.
Weshalb ich diese Interpretation wirklich sehr schön finde und auch sehr gut verstehen kann.
Ja.
Dass das als Gruß vom Schwiegerpapa angenommen wird. Das
absolut.
Ist sehr schön und
ja.
sehr tröstlich.
Und das ist ja auch einfach in einer Häufigkeit passiert.
Ja, genau, genau, genau. Unabhängig von Jahreszeiten offensichtlich.
Richtig,
und so.
Richtig. Oh. Ja. Das war eine sehr schöne, herzerwärmende Schilderung.
Total. Genau, und es geht auch weiter, weil Sarah hat uns nämlich Jahre später nochmal geschrieben.
So ist es.
Hallo Denise, hallo Pia. Vor kurzem habe ich euch bereits meine Geschichten über das Leben nach dem Tod erzählt.
Vielleicht doch nicht Jahre später.
Ja, aber warte mal, ich habe hier gelesen. Warte. Oder doch nicht? Nee, ich habe gerade gedacht, ich hätte irgendwie...
Ah, später geht es aber auch um ihre Tochter.
Ah ja.
Die dann ein bisschen älter ist. Also vielleicht
naja,
doch.
Also wir gucken mal, was wir jetzt erfahren. Genau. Vor kurzem habe ich euch bereits meine Geschichten über das Leben nach dem Tod erzählt. Jetzt bin ich aktuell in der Zuhörerfolge 19, in der viele der Herzchen von den Phänomenen der Schlafparalyse und Intuition erzählt haben. Nachdem ich euch meine Geschichte über das Leben nach dem Tod erzählt habe, bin ich nun doch soweit, euch auch einen Einblick in meine Paralysen zu geben. Ebenso möchte ich euch gerne erzählen, was es in unserer Familie mit der Intuition auf sich hat. Leider wird dies nun etwas länger. Und sollte Pia bei einer meiner Paralysen anfangen müssen zu weinen, tut es mir bereits jetzt sehr leid. Ich freue mich für jeden, der so etwas nie erleben muss. Ja, gut, Sarah, ich lese das vor, ne? Also, und hier steht auch, okay, also let's go. Das Wording übernehme ich mal. Erste Paralyse. Ich war keine 10 Jahre alt und meine Mama war dabei, ihren zweiten Mann zu heiraten. Der Mann, der für mich nun wirklich ein Papa war. Der Mann, der mir endlich das Gefühl gab, mein Leben und unsere Familie könnte nun endlich wieder komplett sein. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt schon einiges aushalten müssen. Für meinen Erzeuger ist bereits der Begriff Erzeuger schon zu viel. Er schlug meine Mama und mich, verfiel dem Alkohol und kam durch die falschen Leute auch an Drogen, die seine Situation nicht verbesserten. So kam also der Tag, an dem sie nun zum zweiten Mal ihr Ja-Wort geben würde, einem Mann, der nun Teil unserer Familie war. Der Mann, der hoffentlich nun alle meine Traumata würde heilen können. Ich hatte Hoffnung, ich war glücklich und freute mich sehr, endlich wieder einen Papa zu haben. Habe ich dies meiner Mama jemals gesagt? Nein, ich war 9 Jahre alt und konnte meine Emotionen auch nach allem, was war, irgendwie nicht in Worte fassen. Gleich nach dem Mittagessen und dem Standesamt bekam ich meinen ersten Migräneanfall. Schmerzen, die ich mir bis zu diesem Zeitpunkt nicht hätte vorstellen können. Mein nun neuer Papa brachte mich nach Hause, lag den restlichen Abend mit mir auf dem Sofa und war einfach für mich da. Mein kleiner Körper war am Ende. Ich hatte Schmerzen, die ich nicht in Worte fassen konnte und konnte kaum die Augen offen halten. So fiel ich in einen Schlaf, der in meine erste Schlafparalyse überging. Was ich damals träumte, weiß ich heute nicht mehr. Vermutlich habe ich es im Laufe der Jahre einfach verdrängt. Als ich mich aus der Paralyse reißen konnte, schreckte ich schweißgebadet und schreiend hoch. So lautet die Erzählung meines Papas. Auch die Jahre danach wurde ich von Albträumen heimgesucht. Doch eines hatten die meisten gemeinsam. Entweder war da diese Frau oder ein kleines schattenhaftes Wesen. Paralysen waren es jedoch keine mehr. Diese kamen erst wieder, als ich 21 war. Ich hatte mich mit Freunden verabredet und wir fuhren in die Wohnung meines besten Freundes. Er war gerade in eine Einliegerwohnung auf einem alten Hof gezogen. Seine Vermieter waren beide super lieb und lebten über dieser Wohnung. Wir hatten an diesem Abend nichts Besonderes gemacht. Wir haben geredet, das ein oder andere Getränk zu uns genommen und nachdem wir mehrere Matratzen auf den Boden geschmissen hatten, legten wir uns schlafen. Das Ganze fand in einem großen Wohn-Essbereich statt, der durch die Couch getrennt war. Die Matratzen lagen direkt davor und hörten erst am Sideboard mit dem Fernseher auf. Plötzlich hörte ich mitten in der Nacht leise kratzende Geräusche. Ich dachte, es wäre der Hund des Vermieters und drehte mich daher nicht um. Ich war Bauchschläfer und hätte mich daher einmal komplett rumdrehen müssen. Die Geräusche kamen näher auf mich zu, bis sie plötzlich stoppten. Da war ich mir sicher, dass es keiner der Hunde war. Ich riss meine Augen auf, mehr ging nicht. Wieder kamen die Geräusche näher, bis ich sie direkt hinter mir ausmachen konnte. Ich hörte es, als würde jemand mit spitzen Krallen am Zeigefinger dreimal hinter mir auf den Boden auftippen. Genau diese Kralle spürte ich kurz danach an meinem Rücken, direkt zwischen den Schulterblättern. Als würde das, was hinter mir war, überlegen, ob es mir jetzt den Rücken zerkratzte oder mir diese Kralle einfach ins Fleisch bohren sollte. Ich starrte ins Dunkel, bis plötzlich ein Gesicht einer Frau vor mir auftauchte. Kreidebleich mit schwarzen Haaren. Sie verharrte vor mir, drehte den Kopf nach links, drehte ihn wieder nach rechts und schrie mich mit ihrem verfaulten Atem an. Währenddessen kämpfte ich mit meinem eigenen Körper. Ich wollte schreien, wollte nach meinen Freunden greifen, irgendetwas, das diese Hölle beendete. Doch wir waren noch nicht am Ende. Diese Kralle gehörte nicht zu ihr. Sie gehörte zu diesem Etwas. Diese kleine, schwarze, schattenhafte Kreatur zeigte sich gleich nach ihr. Ich spürte nicht mehr nur diese einzelne Kralle in meinem Rücken. Ich spürte die gesamte kleine Pranke, die sich nun auf meinem Rücken absetzte, während es über meinen Rücken krabbelte. Da tauchte es vor mir auf, fletschte seine spitzen Zähne und kam meinem Gesicht immer näher. Eine kleine, haarige, gehörnte Kreatur mit gelben, leuchtenden Augen. Ähnlich wie die Frau saß es nun ganz nah an meinem Gesicht und starrte mir knurrend in die Augen. Im nächsten Moment spürte ich etwas Stechendes in meinem Gesicht und es war vorbei. Es war weg und ich riss mich nun endlich schreiend aus diesem Albtraum hoch. Ich war wieder schweißnass und weinte. Die zwei Freunde, die ebenfalls da waren, schreckten durch mich natürlich auch hoch. Sie starrten mich ungläubig an, ich konnte aber nicht in Worte fassen, was los war. Mein bester Freund brachte mir ein frisches T-Shirt. Die restliche Nacht lag ich wach und hoffte, nicht wieder einschlafen zu müssen. Als der Tag endlich anbrach und es hell wurde, machte ich mich auf den Weg ins Bad und als ich in den Spiegel schaute, wusste ich endlich, warum mich die beiden in der Nacht so angestarrt hatten. Ich hatte 4 blutige Kratzer im Gesicht. Sie begannen über meiner Augenbraue und zogen sich schräg über mein Augenlid bis zum Jochbogen. Noch heute ist ein Teil dieser Kratzer in Form von Narben zu sehen. Auch danach begleitete mich diese Kreatur noch einige Jahre. Irgendwann verschwand sie jedoch aus meinen Paralysen und Albträumen. Zweitens, Mama-Intuition. Wie ich schon geschrieben habe, ist meine Familie tatsächlich sehr intuitiv veranlagt, besonders meine Mama. Darum heißt diese Geschichte auch ganz einfach Mama-Intuition. Mama-Intuition Nummer 1. Das erste Mal fiel mir diese sogenannte Mama-Intuition auf, als ich mit meinen Eltern und meinem Bruder aus dem Urlaub von Berlin zurück zu uns nach Hause fuhr. Wir waren mitten auf der Autobahn, als meine Mama zu meinem Papa meinte, er solle bitte diese Abfahrt nehmen. Mein Papa war komplett verwirrt und verwies auf das Navi, das geradeaus fahren wollte. Meine Mama aber beharrte so auf ihrer Meinung, bei der nächsten Ausfahrt auszufahren, dass mein Vater irgendwann nachgab. Plötzlich fing das Navi komplett an, verrückt zu spielen, bis es einfach schwarz wurde und sich neu hochfuhr. Wir folgten dann der neu berechneten Route und kamen einige Kilometer später wieder auf die Autobahn, auf der wir gerade noch waren. Bei der nächsten Verkehrsinfo aus dem Radio hörten wir, dass gleich nach dieser Abfahrt, die wir genommen hatten, ein schwerer Verkehrsunfall passiert war. Mehrere Autos waren ineinander gefahren und es gab einige schwer Verletzte. Wären wir nicht abgefahren, wären wir mittendrin gewesen. Mama Intuition Nummer 2. Diesmal geht es wieder um Autos. Ich war bereits ausgezogen und baute gerade mit meinem Ex-Freund die gemeinsame Wohnung aus, als eine sehr liebe Arbeitskollegin eine Tupperparty gab. Ja, Tupperpartys waren da noch sehr präsent. Passend also, dass ich für die neue Küche sowieso Sachen brauchte. Am Tag der Party war ich nachmittags noch bei meiner Mama, wie ich es jeden Mittwoch nach der Arbeit war. Schon als ich bei ihr ankam, merkte ich, dass meiner Mama etwas auf dem Herzen lag. Ich fragte nach und sie meinte, dass irgendetwas nicht stimmt. Sie könne aber nicht richtig zuordnen, was. Mehrmals über den Nachmittag fragte sie mich allerdings, ob ich da heute Abend denn wirklich hin müsse. Ich tat es als übermäßige Sorge meiner Mama ab und fuhr rechtzeitig in den 30 Kilometer entfernten Ort, in dem meine Arbeitskollegin wohnte. Ich musste meiner Mama allerdings versprechen, dass ich schreibe, wenn ich abends wieder nach Hause fuhr und sicher dort angekommen war. Es war ein schöner Abend und wir hatten Spaß. Gegen 22.30 Uhr gab ich also meiner Mama Bescheid, dass ich mich nun auf den Weg nach Hause machte. 10 Minuten später musste ich am eigenen Leben feststellen, was meine Mama meinte. Ich kam mit meinem Auto von der Straße ab, drehte mich mehrmals um die eigene Achse, landete im Graben und mein Auto blieb auf der Seite liegen. Bis ich realisierte, was passierte, öffnete sich der Airbag und knallte mir mitten ins Gesicht. Ich krabbelte aus meinem Auto und rief auf dem Festnetz meiner Eltern an. Mein Papa ging ans Telefon. Im Hintergrund hörte ich meine Mama bereits weinen. Sie fing an, als sie meinen Namen auf dem Telefon las. Mein Papa fragte nur noch, wo ich war und ob ich verletzt bin. Als ich am nächsten Tag auf der Arbeit anrief, sagte meine Arbeitskollegin bereits, ich wusste es, als ich dein Auto nicht gesehen habe. Es war mein 2. Totalschaden in 2 Jahren. Jetzt bin ich selber Mama von einer wundervollen kleinen Tochter und dachte immer, wenn meine Mama sowas konnte, dann ich vielleicht auch. Und ja, auch ich habe diese Mama-Intuition. Sie beginnt nicht erst, wenn diese kleinen Wesen auf der Welt sind. Sie beginnt nicht damit, dass du dein eigenes Kind in den Armen hältst. Sie begann bei mir bereits vorher. Ich war in der 36. Schwangerschaftswoche und war zur Anmeldung im Krankenhaus. Ich fühlte mich extrem unwohl und hatte das Gefühl, dass mein Körper bereits am Ende war. Da war dieses Gefühl, dass irgendetwas war. Nicht, dass etwas falsch war oder beunruhigend, aber ich wusste, irgendwas würde passieren. Keine 24 Stunden später brachte ich meine Tochter als Frühchen zur Welt. Ihr ging es weitestgehend gut und konnte 4 Tage danach auch von der NEO entlassen werden. Heute merkt man von der Frühgeburt nichts mehr. Das 2. Mal merkte ich meine Mama-Intuition, als meine Tochter einen Termin zur Impfung beim Kinderarzt hatte. Bereits nach dem Aufstehen hatte ich ein komisches Gefühl, dass, sollte ich sie impfen lassen, sie das definitiv nicht gut verkraften wird. Ich sagte den Termin also ab und konnte danach etwas aufatmen. So lang, bis sie 2 Stunden später anfing, Fieber und Durchfall zu bekommen. Sie hatte sich also direkt nach Weihnachten einen viralen Infekt eingefangen. Dieser bescherte uns 3 Tage lang hohes Fieber mit fast 40 Grad. Ich will also nicht wissen, wie es ihr ergangen wäre, wären wir wirklich an diesem Tag zum Impfen gefahren. Dies waren bisher meine Erfahrungen mit dieser Intuition und wer weiß, was alles noch so kommt. Vielen lieben Dank, dass man solche Erfahrungen bei euch einfach niederschreiben darf. Den Kopf macht das etwas leichter, da ich zum Beispiel über die Paralysen nie mit jemandem gesprochen habe. Bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen. Eure Sarah.
Liebe Sarah, vielen Dank für diesen weiteren sehr privaten Einblick. Ich finde, heute sind alle Einsendungen einfach emotional sehr offen und lassen sehr tief blicken.
Total, ja, voll. Kommst du aus Österreich, Sarah? Also es ist schon wirklich, wirklich spannend. Und auch hier wieder, also jetzt 3 Geschichten mit Haus und hausgebundenen Erscheinungen und oder 3 Einsendungen sogar.
Ja.
Ja, sehr spannend. Und auch diese Intuition, auch das ist irgendwie.
Also ich glaube, Mama-Intuition ist definitiv ein Ding. Mütter wissen Dinge, also bevor sie passieren.
Ich glaube, man muss da ein bisschen aufpassen, weil das halt auch ein Narrativ ist, was im Patriarchat sehr oft benutzt wird, um die Mütter
zu dahin instrumentalisieren.
Ja, genau. Dieses Narrativ wird halt viel zu, also Mutterinstinkt ist ein Narrativ, was im Antifeminismus sehr benutzt wird, um Mütter quasi auf diese Sache zu reduzieren.
Oder vielleicht auch einfach auf Eltern, also allgemein zu.
Genau. Also ich glaube, Ich habe das auch schon vielfach mitbekommen, dass es da Mütter gab. Aber ich habe auch, ich habe letztens irgendein Reel gesehen, das fand ich ganz spannend, wo halt so ein Papa, der halt so einen Equal Parenting Account hat mit seiner Frau zusammen, sagte so, es ist nicht Intuition, das ist einfach Interesse und Gespür für dein Kind. Mhm. So. Und ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Aber wir wissen ja auch, wie es oft bei, also ohne jetzt deine Eltern zu kennen, Sarah, aber wir kennen ja oft auch die Verhältnisse in Boomer-Haushalten. Das ist bei mir zu Hause auch so, dass meine Ma diejenige war, die da das größere Gespür für alles hatte irgendwie.
Ja, absolut. So. Ja, also bei mir war es genauso.
Genau, und jetzt mal unabhängig
davon. Weil meine Mutter aber auch einfach präsenter war.
Ja, genau. Also das ist halt, das ist das halt, ne, so klassische Rollenverteilung, sag ich mal. Brötchen verdient der eine, Erziehung macht der andere. Jetzt mal völlig wertfrei, weil es einfach auch der Zeit geschuldet war, so, ne? Genau, aber das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, was du da sagst und auch dieses Gespür eben, dass da was los ist und in der Schwangerschaftssache, da würde ich sogar sagen, ist es hier, geht's ja noch weit darüber hinaus, weil es halt auch ein Gespür für den eigenen Körper ist, dass sich irgendwas anbahnt, auch wenn es sich noch nicht angebahnt hat und so.
Ja.
Ja. Genau.
Und bitte fahr vorsichtig, also zwei Totalschäden in kürzester Zeit.
Ja.
Gott sei Dank ist dir scheinbar nichts weiter Schlimmes passiert.
Ja, und hoffentlich waren es auch die letzten so, also dass es nicht wieder passiert. Das ist auf jeden Fall super crazy, ja.
Mhm. Ja. Das ist so. Liebe Sarah, vielen, vielen Dank für
ganz
deine
Dank.
Einsendungen.
Genau.
Zu guter Letzt haben wir noch eine anonyme Einsendung. Wir können also nicht sagen, ob auch dieses Hörerherzchen aus Österreich stammt.
Ja.
Wir wissen es nicht. Aber die Chancen stehen gut.
Ist richtig.
Okay, das Hörerherzchen schreibt, hey ihr Lieben, zuerst einmal wollte ich euch ein großes Lob aussprechen. Ihr seid mit weitem Abstand mein Lieblingspodcast. Man hört euch einfach super gerne zu und ich persönlich versinke total in euren Folgen im positiven Sinne. Nun aber zu meinen Erlebnissen. Achtung, es sind mehrere. Demnach habt ihr wahrscheinlich viel zu lesen. Sorry dafür. Ich erfinde nichts dazu und erzähle sie genauso, wie sie passiert sind. Viel Vergnügen. Erstens. Mein Bruder und ich haben früher sehr viel Zeit bei meinen Großeltern verbracht und haben das ein oder andere Mal auch dort übernachtet. Das haben wir als Kinder wirklich sehr geliebt, denn bei Oma und Opa darf man schließlich alles. Unsere Großeltern hatten ein sehr großes Haus und im Obergeschoss war eine ganze Etage nur für uns Enkelkinder. Es gab dort viele Spielsachen, unter anderem auch ein altes, nicht funktionales Radio, ein Schreibtisch und ein Fernseher. Eines Nachts, als mein Bruder und ich wieder bei meinen Großeltern schliefen, wurde ich durch eine Stimme und Rauschen aus meinem Schlaf gerissen. Noch im Halbschlaf und total verwirrt öffnete ich die Augen, um zu schauen, was mich da geweckt hatte. Ich konnte das Geräusch überhaupt nicht zuordnen. Als ich mich gerade im Bett aufrichtete, ging das Licht im Flur an und ich hörte meinen Opa die Treppe hochstapfen. Er öffnete die Tür und schimpfte mit uns. »Was macht ihr hier noch um diese Uhrzeit? Ihr sollt doch ins Bett und schlafen.« In dem Moment wurde auch mein Bruder wach. Ich, die immer noch ziemlich verwirrt war, sagte meinem Opa, dass wir nichts gemacht hatten und selber gerade erst wach geworden waren. Plötzlich wusste ich, welche Stimme uns da geweckt hatte. Das alte Radio. Es lief irgendein Sender, aus dem abgehakte Stimmen hallten, die Frequenz war hörbar schlecht. Mein Opa schaltete es aus, machte wütend die Türe zu und ging wieder. Da ich nach wie vor im Halbschlaf war, legten wir uns einfach wieder hin und schliefen weiter. Am nächsten Morgen ging mir sofort der Gedanke durch den Kopf, was letzte Nacht passiert war, und ich huschte zu dem Radio, um es einzuschalten. Vergeblich. Es hatte all die Jahre nie funktioniert, konnte es auch nicht, da es kein Kabel mehr hatte. Es war eben ein altes, kaputtes Spielradio. Als mir klar wurde, dass es trotz dessen von irgendjemandem oder irgendetwas angeschaltet wurde, bekam ich es mit der Angst zu tun. Ich rannte runter, dort saßen meine Großeltern bereits am Frühstückstisch. Mein Opa fragte mich, wie wir das Radio denn eingeschaltet hatten. Ich antwortete nur, gar nicht. Das Radio ging danach nie wieder an. Zweitens. Als mein Opa leider sehr plötzlich verstarb, lebte meine Oma nach wie vor alleine in dem Haus. Dazu fällt mir gerade noch eine kleine Geschichte ein. An dem Tag der Beerdigung regnete es wortwörtlich aus Eimern. Der Himmel war, passend zu unserer Stimmung, schwarz und grau. Dies zog sich über den gesamten Tag. Als wir gerade in der Kirche waren und der Pastor das letzte Wort sprach, um die Urne meines Opas anschließend zu dem anliegenden Friedhof zu bringen, schien ganz plötzlich ein heller Sonnenstrahl nur auf die Urne meines Opas. Nirgendwo anders kam die Sonne durch. Jeder dachte in diesem Moment das Gleiche. Opa. Meine Oma sprach ihre Gedanken laut aus und weinte daraufhin noch stärker. Die Beerdigung war für uns alle sehr schlimm. Gerade für uns Enkel war es in einem jungen Alter die erste Erfahrung mit dem Tod innerhalb der Familie. Doch in diesem Moment wurde mir unfassbar warm ums Herz und ich fühlte mich wohl. Ich wusste, dass es Opa gut geht und er sich verabschiedet. Noch heute sprechen wir an Familienfeiern darüber. Jetzt aber weiter zu der eigentlichen Geschichte. Wie gesagt, blieb meine Oma weiterhin in dem Haus. Sie war noch sehr selbstständig, fuhr noch Auto, putzte und kochte und besuchte häufig Freunde. Eines Tages fragte ich sie, ob wir nicht zusammen einkaufen gehen sollen. Sie stimmte zu und ich holte sie mit meinem Auto ab. Danach blieb ich noch ein wenig bei ihr, um die Einkäufe auszuräumen und noch eine Runde Rummy Cup zu spielen. Ich war noch nicht ganz die Türe bei mir zu Hause rein, da rief meine Oma mich an und fragte, ob ich denn oben im Spielzimmer gewesen sei. Ja, das Zimmer aus Geschichte 1. Wichtig zu erwähnen an der Stelle ist, dass meine Oma eigentlich gar nicht mehr nach oben geht, da sie das nicht mehr so gut schafft und sie dort oben nichts hat, was sie in ihrem Alltag benötigt. Ich verneinte ihre Frage, da ich ja die ganze Zeit bei ihr gewesen war. Sie wirkte total verwundert und wurde nachdenklich, ein wenig ängstlich. Als ich nachfragte, wie sie denn darauf komme und was los sei, sagte sie etwas, das mir heute noch einen Schauer über den Rücken laufen lässt. Sie sagte mir, dass der Fernseher an war, Fußball lief, eine angebrochene Chipstüte und ein Glas Cola auf dem Tisch lagen. Das Unglaubliche daran, mein Opa hat in diesem Zimmer immer Fußball geguckt, wenn Oma ihre Quiz-Sendungen schauen wollte. Er hat dabei Chips gegessen und gerne Cola getrunken. Drittens. Diese Geschichte ist nicht von mir, sondern von einem Freund meines Cousins. Ich erzähle sie nur, weil ich absolut geschockt war, nachdem sie mir erzählt wurde und ich nicht weiß, was ich davon halten soll. Die Person schwört, dass das Folgende genau so passiert ist. Also, mein Cousin hatte einen Männerabend mit seinen Jungs. Natürlich wurde auch das ein oder andere Bier getrunken und es herrschte eine lustige Stimmung. Irgendwann kam das Thema Paranormales auf und die Jungs tauschten sich über ihre Meinungen aus und scherzten. Irgendwann hatte jemand die Idee, Gläserrücken zu machen. Einer der Männer, nennen wir ihn Max, glaubte absolut nicht daran und hatte keinerlei Interesse daran, das Spiel auszuprobieren. Er betonte, dass das doch totaler Schwachsinn sei und sie lieber noch eine Runde FIFA zocken sollen. Belustigend sagte er dann, ach, wenn ihr wirklich einer ist, dann soll der mir mal lieber eine Zigarette anmachen. Natürlich passierte nichts. Alle Männer lachten und einigten sich doch auf eine Runde FIFA auf der PlayStation. Der Abend ging zu Ende. Mein Cousin ist dann noch ein Stück mit Max nach Hause gegangen, bis sich ihre Wege trennten. Es war mitten in der Nacht, keine Menschenseele war auf den Straßen zu sehen und die Straßenlaternen leuchteten laut Max' Aussage schwächer als sonst. Max wollte sich gerade eine Zigarette anzünden, als er von Weitem einen Mann wahrnahm, der auf ihn zukam. Er blieb genau vor Max stehen, als er fragte, »Hey, brauchst du Feuer?« Max bedankte sich und verneinte. Dann gingen beide weiter in die jeweilige Richtung. Nach wenigen Minuten registrierte Max, dass der gleiche Mann ihm wieder entgegenkommt. Er war extrem verwundert über die Tatsache, da er ja in die ganz andere Richtung ging. Der Mann blieb erneut vor Max stehen und fragte ihn, ob er Feuer brauchen würde. Er runzelte die Stirn und verneinte erneut. Diesmal wurde er etwas unfreundlich, da er selber ein Feuer bei sich trug. Als der Mann wieder weiter an ihm vorbeiging, drehte er sich um und versicherte sich, dass der Mann in eine andere Richtung ging. Okay, seltsam, dachte Max. Nicht mehr lange und er war zu Hause. Kurz vor seiner Haustür sah er einen Schatten, der von den Straßenlaternen verdeckt wurde. Als Max klar wurde, wer dieser jemand war, wurde er wütend. Richtig wütend. Es war schon wieder der gleiche Mann. Verfolgte er ihn etwa? Wollte er wissen, wo er wohnt, um bei ihm einzubrechen? Aber wie konnte er hier sein, wenn er doch ganz klar gesehen hatte, dass er in die andere Richtung ging? Max ballte die Fäuste. Erneut wurde er von dem seltsamen Mann mit Hut gefragt, ob er Feuer brauchen würde. Max wurde laut und schrie, »Was willst du? Ich hab Nein gesagt, lass mich in Ruhe und mach, dass du hier wegkommst, sonst rufe ich die Polizei.« Der Mann blieb, zu Max' Verwunderung, absolut ruhig stehen. Wie unheimlich seltsam war dieser Mann doch bitte. Er legte seinen Kopf fragend zur Seite und antwortete, Warum hast du mich dann gefragt, ob ich deine Zigarette anmachen kann? Max überlegte nicht. Er rannte. Er rannte um sein Leben und wagte es nicht, sich noch einmal umzudrehen. Als er zu Hause angekommen war, rief er meinen Cousin an und erzählte ihm alles. Er schwört, dass die Geschichte sich genau so zugetragen hat. Er geht seitdem auch nicht mehr alleine im Dunkeln nach Hause. Er ist 29 Jahre alt. Den alten Mann mit dem Hut hat er in seinem Dorf nie wieder gesehen. Das war's von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen gruseln können. Ich bin gespannt, was ihr sagt, beziehungsweise wie ihr darüber denkt. Falls das hier es in eine Zuhörerfolge schaffen sollte, bedanke ich mich sehr. Ich wünsche euch ein besinnliches Weihnachtsfest und eine schöne Zeit mit euren Liebsten. Passt auf euch auf und startet sicher ins Jahr 2023, nun 2026. Es ist gefährlich da draußen.
Danke für die Weihnachtswünsche. Nach Weihnachten ist vor Weihnachten.
Ja, also ne? Auch, genau, nach Weihnachten, frohe Weihnachten auch.
Genau.
Und guten Rutsch ins neue Jahr.
Schöne Ostern bald ja. Und alles.
Genau.
Genau. Vielen Dank erstmal für deine Einsendungen. Ich muss da an eine Sache denken und die ist leider so bitter. Also ich fange mal bei der letzten Geschichte an.
Ja.
Ganz ehrlich gesagt, das könnte ein ganz normaler Nachhauseweg von jeder beliebigen Frau, die ich kenne, sein.
Oh mein Gott.
Sorry.
Ja, ich kann mich auch an diese Brauchst-du-Feuer-Situation erinnern.
Genau. Brauchst du Feuer? Du gehst, nein, danke. Der kommt dir nochmal entgegen. Brauchst du Feuer? Oder stell irgendeine andere Frage. Völlig egal. Und die hatte nur den Twist, also ich hatte die ganze Zeit so ein ganz bitteres Gefühl. Sie hatte nur den Twist, weil er gesagt hat, wieso hast du mich dann gefragt, ob ich deine Zigarette anmachen kann. Das fand ich natürlich super spooky, ehrlich gesagt.
Ja.
Und wir urteilen ja auch nicht über die Geschichten von Freunden von Cousins.
Genau.
Deshalb.
Und eigentlich ist es mir auch egal, weil Fakt ist, es ist eine gute, creepy Story.
Ja,
so.
Genau. Und deshalb vielen Dank, dass du sie hier erzählt hast, weil ja. Sie wirklich auch eine Gänsehaut macht.
Ich finde das eine gute Geschichte, die man sich an Stammtischen und
ja,
was weiß ich
total,
nicht was wo
total.
Erzählen kann. Oder
ja,
am
absolut.
Lagerfeuer oder.
Und da dem Freund deines Cousins auch nichts passiert ist, Gott sei Dank, ist es einfach nur eine Geschichte, die übrig bleibt und
ja.
In der Hoffnung, dass, also ich meine, er traut sich nicht mehr alleine raus, auch da herzlich willkommen im Leben jeder Frau, die ich kenne. Also nachts, meine ich, ne? Mhm. So. Und ich wollte da einfach die Gelegenheit nutzen, um da mal kurz die Perspektive zu drehen, weil ich das einfach kenne.
Ja, stimmt. Ich hatte den Bogen jetzt gar nicht geschlagen, ich muss aber auch dazu sagen, ich bin selten
allein oder einfach unterwegs.
Nee, ich laufe nachts nicht mehr alleine durch die Gegend.
Ja.
So. Ich gucke immer, dass ich mir ein Taxi nehme, Uber, dass ich selber fahre, mich abholen lasse. Keine Ahnung, irgendwie so. Aber ja, auch ich hatte derartige Begegnungen, wo mir jemand sehr beharrlich Feuer geben wollte.
Zum Beispiel. Genau.
Und mir auch hinterhergelaufen ist. Ja. Und ja. Aber gut, hier war es ein bisschen anders und sollte es sich bei dieser Mann-mit-Hut-Erscheinung um einen Geist, den er gerufen hatte, handeln, da muss ich sagen, ist dieser Geist sehr schlagfertig und sassy, weil ich das eigentlich eine ziemlich witzige Art
find ich auch.
Finde.
Das ist eine gute Nummer auf jeden Fall.
Mhm.
Ja. Genau, dann musste ich auch wieder an reale Dinge oder an, ich sag mal, realweltliche Dinge, so nennen wir es mal, oder diesseitige Dinge denken, bei der Oma und dem Chipstüten-Cola-Vorfall mit Fußball im Kinderzimmer.
Es wirkt fast wie so eine Geisterhäuschen-Geste.
Oh nee, ich habe ehrlich gesagt auch wieder an so Frau im Schrank-Sachen gedacht.
Ja, auch das.
Ich dachte, oh, so ist auch nicht geil. Also ich meine, Geräusche, Atmung, Schritte, vertraute Schritte von Menschen, die nicht mehr da sind, auch das ist alles nicht geil. Aber wenn das einen materialisierten Charakter bekommt, what the hell?
Okay, dann denkt man halt echt immer, okay, es muss irgendwie was
Weltliches
sein.
Ja,
wer
ja,
hat
total.
Sich hier eingenisst? Oder ich würde halt wirklich, ich finde, das ist wie in so einer Drei-Fragezeichen-Folge.
Ja,
es mutet so
stimmt.
übernatürlich an, aber in Wirklichkeit fragst du dich einfach
Tante
nur,
Tante
Mathildas
Freundin ruft die Drei-Fragezeichen an.
Ja, wer dich hier gerade eigentlich komplett verarschen will.
Ja,
so, und hier sowas
aufstellt. Ja, ist wirklich krass.
Stellt. Genauso gruselig ist aber auch sicherlich dieses Radio, das sich da nachts selbstständig gemacht hat, vor allem wenn es halt wirklich kein Kabel mehr hatte, weil das ist halt wieder irgendwas, was physikalisch nicht möglich ist.
Ja.
Und alte Radios sind sowieso immer gruselig.
Ja, total.
So.
Total. Weiß auch nicht, ob man die behalten sollte, so.
So immer direkt alles wegschmeißen.
Das ist dann wie die Glocke, wenn das Ding angeht, rennen.
Genau. Oder fang an nachzuforschen. Bring das in irgendein wissenschaftliches. Es gibt doch so ein Institut für Paranormales, die, wo du eben solche Phänomene, wenn dir sowas passiert, kannst du dich da melden und die forschen. Also die suchen dann, die
nach
forschen
nach.
Nach
der weltlichen Ursache.
Genau, und schließen erstmal alle möglichen weltlichen Ursachen aus. Und wenn die aber keine finden, dann kann man sich Sorgen machen, glaube ich.
Ja.
So. Ja.
Ja.
Ja. Liebe Freunde,
vielen Dank.
Das war's. Vielen Dank, liebes anonymes Hörerherzchen.
Genau, wilde Geschichten heute, lange Folge heute.
Ja,
hat aber auch mal wieder sehr viel Freude gemacht.
Sehr schön. Ich finde auch, das sehr gemütlich, sehr stimmungsvoll, teilweise auch wirklich tiefgreifend bewegend.
Ja, und auch
und
sehr
vor
spooky.
Allem irgendwie halt auch sehr, intim. Ich habe das Gefühl, so, also ihr kriegt ja meistens relativ viel von uns mit in den Folgen, aber so habe ich auch das Gefühl, dass wir euch irgendwie auch näher kommen.
Ja.
Das habe ich jetzt vielleicht auch ungünstig ausgedrückt, ne?
Nee.
Jetzt klinge ich bald wie der Typ, der jemandem
Ach,
Feuer
Quatsch.
Geben will.
Nein. Ich glaube, das ist alles, wie, braucht ihr Feuer?
Genau, so, braucht jemand Feuer?
Das ist alles, alles wirklich, glaube ich, wird so aufgefasst, wie du es meinst. Ich finde es auch voll schön. Ich habe das Gefühl, es ist auch so interessant, jetzt müsste man mal jemanden fragen, der gerade so die Hörergeschichten durchjunkt, ne?
Mhm.
Ob sich das Vertrauensverhältnis vertieft hat in den letzten Jahren. Der Gedanke kam mir gerade so. Sind eure Geschichten vertrauensvoller geworden uns gegenüber? Teilt ihr mehr familiäre, private Details? Oder war das schon immer so? Das denke ich,
ich
eben gerade so
dann,
drüber nach.
Ja, aber wahrscheinlich auch eher erst in Zukunft zeigen, wenn wir quasi in einem Jahr, in zwei Jahren bei den Geschichten von heute angekommen sind. Aber vielleicht haben wir dann auch schon wieder ein anderes Level erreicht.
Wer weiß.
Who knows?
Wer weiß. Aber ich weiß gar nicht, ob ich noch ein anderes Level erreichen will, weil dann geht's ins, also was soll da noch passieren? Kacken wir auf einer Tür? Also es ist ja wirklich super intim.
Ja.
Also danke dafür.
Genau, in diesem Sinne, danke für euer Vertrauen und eure Offenheit, weil ohne euch wäre dieses Format ganz schön leer.
Gibt's halt einfach nicht, ne?
Genau.
Also es ist echt, vielen, vielen Dank dafür.
Ja.
Und denkt dran, wir gehen auf Tour.
Genau.
Und ihr könnt schon Tickets dafür kaufen und wir freuen uns, euch im Herbst und Winter zahlreich begrüßen zu dürfen.
Genau. Guckt
bei Eventim oder bei Ticketmaster, wo auch immer ihr eure Tickets
kauft. Genau, Köln-Ticket, wo auch immer. Die Links findet ihr, wie gesagt, im Linktree und in der Folgenbeschreibung. Und an dieser Stelle auch nochmal, also wenn ihr jetzt ganz viele Hörergeschichten gehört habt und euch denkt, boah, ich hätte eigentlich auch was zu erzählen, ganz egal in welche Richtung, es kann ein sehr reales Erlebnis sein, das euch bewegt hat, irgendwie in irgendwas in Richtung True Crime, es kann was sehr Mysteriöses sein, es kann was Übernatürliches sein, dann könnt ihr eure Einsendungen unter dem Betreff Zuhörerfolge an podcast.stimmenimkopf@gmail.com. schicken.
Genau.
Diese E-Mail-Adresse findet ihr auch immer in der Folgenbeschreibung unter der Rubrik Kontakt. So.
Yes.
Da findet ihr unsere Anschrift. Gut, ihr Lieben, dann war es das von uns für heute. Vielleicht, ich hoffe, es hat auch mal ein bisschen, also mir hat es gut getan, mal kurz Epstein-mäßig ein bisschen abzuschalten. Ich muss auch sagen, ich bin auch einfach sehr froh, wenn diese, also wenn ich durch mit dieser Reihe bringe. Ein Teil von mir fragt sich schon wieder, warum ich das überhaupt angefangen habe.
Ja.
Gut, anderes Thema. Wir machen da ja auch noch eine große Recap-Gesprächsfolge zu, ganz zum Abschluss. Und aber jetzt geht's erstmal im nächsten Teil weiter mit dem, was die Überlebenden, was die Opfer erlebt haben. Und bis dahin genießt den Frieden, den ihr hoffentlich irgendwie in euch finden könnt in diesen wilden Zeiten oder vielleicht auch in dieser Folge. Und ich hoffe, wir hören uns dann. Bis dahin.
Bleibt sicher. Es ist gefährlich da draußen.